Ja, ich bin dann halt aufgestanden. Wohnung war noch leise. Der Uwe hat noch gepennt, das fand ich ganz gut. Und dann wollte ich mir erstmal was Schönes zu essen machen. Und dann habe ich es gesehen.
Oh, schöner Morgen eigentlich. Dann mache ich mir erstmal ein Sandwich hier und was ist das denn? Ich wusste es. Ich rufe jetzt sofort an, das ist ja... So, geh dran.
Ja, bonjour, Brudi. Na, wie ist es?
Bonjour. Eduardo, wo bist du denn?
Ich bin noch in der Bredouille, Urlaub machen.
Achso, in Frankreich. Aber nee, Moment mal, bist du dir sicher, dass du heute Morgen nicht am Kühlschrank warst?
Na klar, ich bin noch seit mehreren Tagen da. Warum, was gibt's denn?
Eduardo, da in deinem Fach sehe ich's doch ganz eindeutig. Eine Gurke mit Lippenstift dran.
Das ist keine Gurke, das ist eine grüne Banane, die ist noch etwas unreif.
Banane, Erdbeere, ich weiß es ganz genau. Ihr könnt es nicht mehr verheimlichen. Du hast was mit meiner Schwester.
Ich habe nichts mit deiner Schwester, das habe ich dir 1000 Mal gesagt. Ich habe was mit deiner Freundin.
Oh, ach so, mit meiner, ja. Oh, sorry, Eduardo, also, ich melde mich später nochmal.
Ja, also da muss ich dann natürlich zugeben, das war mir im Endeffekt sehr unangenehm. Der Eduardo ist so eine ehrliche Haut und dass ich ihm da unterstellt habe, dass er da mit meiner Schwester, also naja. Ich habe mich dann in eine Küche gesetzt, habe ihm eine schöne Karte geschrieben, die Mancherie hatte ich auch schon gekauft und dann, oh Mann, ey, dann kommt der Uwe rein, ey. Oh, der Uwe, ey.
Moin!
Moin.
Die Banane im Kühlschrank. Und warum liegt mir Stroh rum?
Oh, dann nerv mal nicht.
Bist du sauer, Matthias?
Was? Wie bitte?
Sorry, Matze?
Matthias? Matze? Alter, Matze?
Entschuldigung.
Alter, Matze oder was?
Was ist denn los, Matthias?
Alter!
Ja, da sage ich mal, war für mich Oberkante Unterlippe erreicht. Da ist die Unterlippe übergelaufen. Und, da habe ich sofort mein Handy gesucht, Eduardo angerufen und ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Uwe muss raus. Das war klar.
Oh, geh ran.
Ja?
Eduardo, es ist so. Der Uwe muss raus aus der WG. Weg. Tschüss. Ciao. Weg. Der ist irre. Der ist ballerballer. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Der weigert sich einfach, mich Dibo zu nennen.
Okay. Also... Ich denke, es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du ein bisschen runterfährst. Du könntest auch mal ein bisschen Urlaub vertragen, ganz ehrlich. Ich meine, alles, was du machst, ist nur noch diesen Eckfunk-Podcast zu hören. Ist doch kein Wunder, dass du dich als Dibo langsam fühlst. Und bitte, nenn mich nicht mehr Eduardo. Matze.
Was?
Ja, dann ist Matze komplett ausgerastet. Da musste ich mich echt in mein Zimmer zurückziehen. Dann war kurz ruhig. Da hat er den Ralf angerufen, aber... Selbst der konnte ihn mit seiner Urlaubsstimmung nicht von seiner Psychose runterholen. Armer Matze.
Alter, was? Der Uwe regt mich auf, Alter. Matthias. Alter, ich bin Divo, deutscher Player, DBO mit dem Flip-Flop-Flow. Und das hier, das ist eine Gurke. Wer ist jetzt in der Bredouille?
Labern einfach mit dir. Und du merkst gar nicht, dass es losgeht. Du merkst nur, wenn es zu Ende ist.
Genau. Im Na, das Prinzip ist ja förderlich. Wir gehen schon fast dem Ende zu. Vielen Dank, dass du da warst. Stefanie Stoll.
So, ich werde erstmal wie wir eben angekündigt haben,
es ist wieder Zeit.
Beeinflussung des Superkonzerns aus Berlin, Spreequell, des besten Getränks der Welt. Oh, ist das lecker.
Viel Mineralien zum kleinen Preis. Spreequell.
Da musst du jetzt aber nicht zustimmen, oder?
Also ich habe mal eine Frage. Nennen wir dich Stefanie oder Stolli?
Gerne Stolli, es nennt mich jeder Stolli. Auf Stefanie reagiere ich gar nicht mehr.
Also ich habe die erste Frage an dich. Woher kennst du Eduardo eigentlich?
Da habe ich wirklich vorhin auch drüber nachgedacht. Wie
ist das passiert, dass wir uns kennengelernt haben? Weißt du das noch?
Ja, das kann ich dir sagen. Okay. Und zwar über unseren gemeinsamen Freund Gospel.
Stimmt.
Rapper
Gospel
hat mich irgendwann mal erreicht und hat gesagt, du, kannst du mir da nicht mal aushelfen, bla bla bla. Und ich so, um was geht's denn? Ja, er war wohl auf irgendeiner Hochzeit und hat mit dir geredet. Ihr kanntet euch schon oder habt euch da kennengelernt und du hast einen gewissen Rap-Support gebraucht für, und dafür bist du auch zuständig, denn einen neuen Strang von Berlin Tag und Nacht.
Ja, jetzt wo du es sagst, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich war auf einer Hochzeit als Gast und habe Gospel, ne?
Ja.
Da kennengelernt. Also genau da, vorher kannte ich ihn nicht, durch meine Freundin, die Braut. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich fand ihn total lustig und habe da erfahren, dass er Mucke macht.
Ja.
Und das hat sich irgendwie so angeboten, weil wir tatsächlich einen Musiker gebraucht haben. Und der hat dann gesagt, ja, ich kenne da jemanden und ich bin bei so einem coolen Typen und so. Und dann kam das irgendwie.
Ja, wer ist denn wir und wofür arbeiten wir denn?
Also wir, das sind ein paar mehr Leute. Also ich arbeite für Berlin Tag und Nacht, einer Daily Soap für RTL 2. Die kennen wahrscheinlich ein, zwei andere. Und mit wir meine ich mich und mein Team. Also ich bin da Co-Producerin und es gibt einen Producer, den Alexander Kastner, der heute hier sein wollte, aber nicht sein kann, leider, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und es gibt noch Produktionsleiter und unsere Executive Producerin Miriam Ulrich und viele mehr, ne? Also wir sind ein großes Team, ich bin nicht alleine, aber dafür arbeite ich und dafür haben wir Hilfe gesucht.
Und du bist wer?
Wer ich bin?
Ja, also deinen Hintergrund vielleicht so kurz erklären, warum du da arbeitest.
Ja, also ich arbeite seit vielen Jahren bei Berlin Tag und Nacht. Das ist für mich schon kein Projekt mehr, sondern eher eine Familie. Und ich habe da ganz unten angefangen im Casting als Praktikantin, unbezahlte Praktikantin, habe mich hochgearbeitet.
Warst du ab dem ersten Tag dabei oder bist du
Staffel 3.
Okay, also achso, das ist roundabout. Staffeln. Um das in diesem Gespräch kurz mal klarzustellen, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung über dieses Thema, bin ich sehr uninformiert. Deshalb ist es für mich sehr interessant, jetzt auch irgendwie euch zuzuhören.
Okay.
Aber deshalb stelle ich vielleicht manchmal Fragen, die ein bisschen naiv wirken und unterbreche dich dann auch in deinem Redefluss. Aber nur, um halt sozusagen auch wirklich alles zu verstehen, was du zu erzählen hast.
Also, hier hast du dich ja schon mal relativ galant rausgeredet, dass du mit Berlin Tag und Nacht gar nichts zu tun hast.
Ja.
Ich fragte mich eigentlich ehrlich gesagt noch eine Sache und zwar, meinst du Berlin Tag und Nacht so wie es ist, also genau diese Art von Reality, glaubst du, das ist ein deutsches Original oder gibt es das irgendwo praktisch eins zu eins nochmal?
Jetzt versuchst du mich zu testen, ob ich für so einen Quatsch irgendwie empfänglich bin und da Ahnung habe, ob, ob das woanders ausgestrahlt
wird. Genau, vielleicht hast du ja Paris Tag und Nacht geguckt.
Nee, aber hier, es gibt doch dieses Jersey Shore und wie das alles heißt.
Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja irgendwie...
Ist das nicht auch so scripted Reality?
Ja, aber das ist... Ja, ist das... Ja, das müsste man jetzt genau überprüfen. Leute, wenn ihr wisst, wo es Berlin Tag und Nacht sonst wo gibt, was die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten von...
Schreibt es Eduardo, nicht mir.
Jersey Shore, schreibt es nicht in die Kommentare, bitte nur per DM. Nein, Spaß, also ballert es in die Kommentare.
Ich bin, glaube ich, auch schon so lange drin, deswegen finde ich das nicht schlimm.
Okay.
Für mich ist es so normal, deswegen frag immer wieder gerne. Also wir sind nach Staffeln unterteilt, wir sind jetzt in der 13. Staffel. 2011 wurden wir das erste Mal ausgestrahlt, also uns gibt es schon sehr lange. Und eine Staffel ist immer ein Jahr ungefähr. Mit 248 bis 253 Folgen. Also wir sind ein Daily. Ne? Mit, krass, also eine Riesenproduktion, Riesengewerke, die dahinter arbeiten. Also das, was man am Ende sieht, wird meistens und oft unterschätzt. Und wir sind halt wirklich eine richtige Maschine. Ne? Also ein Riesenprojekt.
Ja.
Und seit Jahren on air und erfolgreich.
Ja, also das kann ich bezeugen. Wir haben ja dann für einen gewissen Zeitabschnitt miteinander gearbeitet. Da ging es darum, dass einer der Hauptdarsteller einen gewissen Ausflug in die Musik gemacht hat, als innerhalb der Story Praktikant in einem Musikstudio.
Ja.
Und da hat mich Stolli zu Rate gezogen als einen Experten, wie man teilweise die Stories authentisch skriptet mit authentischen Wörtern aus dem Musikbusiness, was ist wichtig, ihr braucht ja noch ein Tonstudio, in dem das Ganze gefilmt werden kann, etc. Und ich habe dann auch selber eine Rolle spontan angenommen als Nebendarsteller und ich muss von vornherein sagen, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun, weil der Cast, beziehungsweise die Leute hinter den Kulissen, so unglaublich nett waren. Also es ging alles natürlich Schlag auf Schlag und es war eine absolut professionelle Produktion. Aber ich glaube, es ist so, dass ihr jeden Tag 5 verschiedene filmende Teams gleichzeitig innerhalb Berlins habt, mehrere Wohnungen und Häuser habt und so, in denen die ganze Zeit Content gedreht wird. Also das ist eine riesengroße Produktion, zumindest für einen Film- und Fernsehlaien wie mich. So wirkt das. So kann man sich das vorstellen.
Ja, genau so ist es. Also du hast das auch super gemacht. Das war wunderschön für die Augen und für die Ohren, was du da gemacht hast.
Ja. Ich war jetzt, ich habe ja auch einen Oscar gewonnen jetzt vor ein paar Tagen. Ne?
Also ich finde auch, du solltest den Job wechseln, da war so viel Talent. Es war wirklich mega. Ja. Nee, es war auch super, dass du dabei warst und du hast uns auch echt geholfen. Dadurch wird es ja authentisch, ne? Wenn man jemanden dabei hat, der mal sagt, nee, stopp mal, so nicht, ne? Das sagen wir nicht. Ja, also wir sind mit immer 4 bis 5 Teams daily unterwegs, ne, in Locations. Wir haben kein Studio, was es schwieriger macht, weil wir tatsächlich durch Berlin fahren. Wir sind in Kreuzberg, wir sind in Friedrichshain. Wir haben komplett eingerichtete Buden, die uns gehören und denen wir drehen. Das macht es halt authentischer, ne? Also und schwieriger für den Alltag. Wir sind 46 bis 48 Minuten lang, also wir rocken schon ordentlich was weg und unsere Teams geben alles. Es ist ein Knochenjob, aber er macht Spaß. Du hast es
also
ja selbst erlebt.
Es ist nicht so, dass jetzt einfach die Kamera draufgehalten wird und die Protagonisten leben ihr Leben und dann schneidet man hinterher irgendwie ein paar interessante Sachen zusammen und sagt so, hey, guck mal, voll gut, sondern ihr macht euch da Gedanken und habt eine Story, die auf irgendwas hinauslaufen soll und ihr fördert das dann auch, dass die Story in die Richtung geht?
Genau, also wir haben ja verschiedene Altersklassen in unserem Format, ne? Von ganz jung, wir decken alles ab bis zum 50-Jährigen. Und wir haben ganze Geschichtsstränge, ne? Also für jedes arbeiten wir alles aus, dafür gibt's uns, wir sind die Inhaltsverantwortlichen mit unserem Chefautor und wir arbeiten komplette dramaturgische Bögen aus, wir gucken, wo soll die Reise hingehen, wie ist die Haltung der Figur, was würde sie machen. Also bei uns ist, es gibt kein Dialogbuch, das unterscheidet uns, die Darsteller sind frei, ne? Sie dürfen ihre eigenen Worte verwenden, aber es gibt eine Richtung und dann müssen sie loslegen.
Und das hast du dir sozusagen teilweise mit ausgedacht, wie das alles sozusagen sich entwickelt und welche Darsteller dafür gebraucht werden und so weiter.
Genau, dafür gibt es uns, den Alex, die Miriam, den Kevin Kapala, unseren Chefautor und mich, dass wir schauen, wo würde die Geschichte sich gut hinentwickeln, welchen Cast wollen wir dafür, wer kann weiter bei uns bleiben, wer ist auserzählt, wo wollen wir hin, was wollen wir erzählen, welche Themen wären gut anzusprechen. Also dafür gibt es uns als Gruppe.
Ja, und hier wollte ich nochmal anmerken, gerade die Autoren, ne, die haben die Skripten ja nur ein paar Wochen vor dem Dreh, die Geschichte. Ne? Das heißt, die Autoren und Autorinnen stehen unter einem enormen Druck, abzuliefern, die Geschichten weiterzuschreiben, auch spontan zu reagieren, ne, wenn es dann irgendwelche Ausfälle gibt etc. Also es ist hardcore, also ich stell mir das total schwierig vor irgendwie so. Du weißt, okay, in 3 Wochen soll das alles gedreht werden oder so und du musst ja immer so im Voraus dann alles schreiben und du musst ja unfassbar darauf aufpassen, wie alles verzahnt und dass du irgendwie keine überschneidenden Handlungsstränge hast, dich nicht irgendwie wiederholst, Fehler nicht machst und sagst, der eine mag das, obwohl 2,5 Jahre davor er es nie gemocht hat, irgendwie irgendeine Eigenschaft oder so. Also das ist echt eine bewundernswert, so kann man das sagen, ja.
Ja, also dazu kann ich sagen, dass es mir ist zum Beispiel früher, wenn ich Texte geschrieben habe, immer so, super leicht gefallen, wenn die Texte so ganz absurd wurden und du ins Extreme gegangen bist, dann hat es halt immer gesprudelt. Aber je näher du an die Realität kommen musstest und quasi den Leuten etwas mitteilen musstest, was quasi einen gewissen Alltag widerspiegelt, ist es total... Also dann reagiert man total sensibel auf kleinste Unstimmigkeiten und so. Und ich glaube, dass das, man merkt das ja auch an der Serie, dass das ein bisschen, man würde jetzt mit heutigem Vokabular sagen, cringe ist an manchen Momenten, ne? Weil es halt keine ausgebildeten Schauspieler sind. Aber dass die Handlungsstränge und so natürlich irgendwie sich an Dingen orientieren, die im Alltag passieren, ich glaube, das ist halt so schwierig und niemand würde sich daran stören, wenn die Story eher so wäre, heute tauchen da Vampire auf, morgen geht die Welt unter, übermorgen reisen sie zurück in der Zeit oder so, dann kannst du dir ganz viel erlauben und niemand findet das cringe so, ne? Aber wenn du quasi versuchst, die Realität darzustellen, dann ist es halt so in Nuancen, wenn zum Beispiel die Sprachrhythmik schon ein bisschen komisch ist vor der Kamera oder ein Begriff benutzt wird, der nicht mehr so ultra zeitgemäß ist oder so, dann sagt man schon, das ist ja alles nur Humbug und so. Und das ist, also ich glaube, das halt ja. super unbefriedigend ist dafür, das Skript zu schreiben, weil du ständig damit konfrontiert wirst, dass die Leute an allem, was du machst, was zu meckern haben. Ne?
Und das Beeindruckende ist natürlich auch, dass ihr auf der einen Seite total viel und unter enormen Druck vorplanen müsst. Wie weit plant ihr ungefähr vor zwischen dem, was eigentlich geskriptet wird, der ersten Idee und bis sie dann ausgestrahlt wird? Was ist da so die Zeitspanne?
Das ist immer unterschiedlich. In einer idealen Welt wäre es mehr. Wir haben ja auch Krankheitsfälle und all sowas. Also damit müssen wir auch arbeiten.
Wir haben ja in der Corona-Zeit damals gedreht und da hattet ihr einen Arzt immer dabei, der uns die Nasenstängel hinten so reingerammt hat. Also das war ja nochmal extra stressig.
Der hat das ordentlich gemacht. Der hat seinen Job ordentlich gemacht. Reingerammt. Ist ja wohl... Ne? Der hat das ordentlich gemacht. Ja, wir haben durchgezogen.
Jetzt kommt's ans Tageslicht. Ne?
Ja. Also nach dem Corona-Test, der hat mir die Dinger so tief reingerammt. Nach dem Corona-Test hat gesagt, mit der Prostata ist alles in Ordnung, Herr Rossi.
Ja, weil wir große Fürsorge tragen für unseren Cast. Ne, wir haben durchgezogen. Ne? Also wir haben, das ist eine Riesenleistung. Also wir haben jeden Tag weitergedreht. Also
dreht ihr dann von morgens bis abends? Dürft ihr? Also nee. Ihr müsst doch da auch arbeitsrechtlich irgendwie...
Machen wir auch. Also es gibt ja die Ruhezeiten, ne? 11 Stunden... Es gibt, also wir halten uns an alles. Also wir drehen 8 bis 10 Stunden pro Team. Mhm. Und dazwischen gibt es ja ne, von Ende bis nächsten Tag 11 Stunden. Und da gibt es noch 1000 andere Gesetze, für die es extra Abteilungen gibt, die das kontrollieren. Das kann ich nämlich jetzt nicht auswendig aufsagen.
Okay.
Aber wir drehen jeden Tag und wir drehen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten oft bis ans Limit. Das ist ein schwerer Job. Also jeder, der in diese Welt will, dem kann ich da nur... raten, das zu machen, weil es Spaß macht und es total frei ist, aber es ist auch anstrengend.
Eduardo hatte im Vorgespräch, was ich mit Eduardo hatte, gesagt, dass er glaubt, egal ob man jetzt hinter der Kamera ist, im Orga-Team oder auch als Darsteller, dass das sozusagen so eine krasse Herausforderung ist, da mitzuhalten, dass man sofort auf dem Level ist, dass man konkurrenzfähig ist in allen anderen Bereichen im TV. Ist, ja. Kann man das so pauschal sagen?
Also ich meine, ist auf jeden Fall eine gute Schule. Na, also ich habe schon im Film gearbeitet, ich war nicht nur in der Serie unterwegs, ich bin seitdem ich 18 bin in der Branche und Film ist nochmal eine andere Herausforderung, ne? Weil da gibt es so Ende, ne? Also da sagt man so, okay, in 3 Monaten bis dahin durchziehen, bam, bam, bam und dann habe ich so eine Pause, wenn ich möchte, das gibt es bei uns nicht. Hm. Ne? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass es dieses Ende nicht gibt und wir immer voll 100% fahren, um das Ziel zu erreichen. Für mich ist BTN... also Berlin Tag und Nacht, eine Riesenschule gewesen. Und ich finde schon, wenn man bei uns bestehen konnte, dass man dann in die weite Welt hinaus kann und einen richtig guten Job ablegen wird.
Ja, so hat es auch gewirkt. Also mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da zu diesem Musikstrang, zu dieser Tonstudio-Situation vom Conne. Mhm. Das waren alles Leute, die kamen direkt gerade von der Uni und so weiter. Das war so die erste Feuerprobe im Filmischen, um es mal so zu nennen. So. Ja, oder im Schauspielerischen.
Aber warum wird das dann so belächelt, dieses ganze Format? Also, das ist so mein Eindruck, ne? Ich gucke das nicht und kriege da so ganz rudimentär nur irgendwie so Sachen mit und es ist irgendwie immer so, als würde das alles nicht ernst genommen werden, was da passiert.
Ja, das stimmt. Also in der Außenwelt ist es schon oft so, wenn ich sage, dass ich für Berlin Tag und Nacht arbeite, dass so ein kommt, so ein ach ja, süß. Ne? Mhm. Und sind die wirklich so? Und es wird belächelt. Ich glaube, das kommt von früher, weil als wir angefangen haben, waren wir schon sehr trashig. Das kann man ja so zugeben. Wir waren, ne? Es gab eine Schulterkamera, es gab ja nichts, ne? Also macht einfach und die Schauspielerinnen und waren nicht gut. Das ist heute anders, finde ich. Wir haben viel mehr Inhalte, die gesellschaftsrelevant sind, die man ansprechen muss. Wir haben super ausgebildeten Cast mittlerweile, aber wir haben uns diesen Ruf erarbeitet von früher und müssen da erstmal wieder rauskommen und die Leute wieder zu uns kriegen. Wir werden belächelt, da arbeiten wir sehr straight gegen. Mhm.
Ja, es ist im Prinzip eigentlich immer das gleiche Paradoxon. Die Leute, die belächelt werden, das sind auch die, die am meisten heimlich geguckt werden.
Sie kennen sie alle, das ist wirklich so.
Ich war, genau, richtig. Also ich kann es selber von mir erzählen und zwar, ich hatte das gar nicht so richtig breit getreten, bei Berlin Tag und Nacht zu spielen. Das liegt einfach an meiner Natur, Social Media einfach nicht zu verwenden und so, sondern wenn ich dann mit Leuten direkt gesprochen habe, dann habe ich es gesagt, aber ich habe es nicht allen mitgeteilt. Mhm. Aber sobald die erste Folge ausgestrahlt wurde, war mein Postfach rappelvoll mit 100.000 Leuten, die gesagt haben, ey, ich könnte schwören, ich habe dich bei Berlin Tag und Nacht gesehen. Und dann war ich so, du guckst BTN? Das hätte ich ja nie von dir gedacht.
Ja, nee, nur zufällig. Hat mir so angezeigt. Ja. Das ist auch, das passiert mir super oft, wenn ich das sage, dann kennen sie alle, ne? Also der Joe, ist der wirklich so? Und ich denke dann immer, ah, ihr guckt's nicht, ja? Also
genau, das ist genau dieser tote Winkel der Öffentlichkeit. Jeder guckt's, aber keiner sagt's. Ja,
ja, ich glaube, es ist für die Leute einfacher, eine Soap ernst zu nehmen, wenn man weiß, dass da SchauspielerInnen von der Fachhochschule sind. Das sind sie ja bei uns nicht, ne? Bei uns sind es wirklich Menschen aus dem Leben, die extremes Talent haben, die wir fördern, aber die natürlich keine Schauspielschule besucht haben. Und das schwingt dann immer so ein bisschen mit, was ich total schade finde, weil das macht uns, ehrlich gesagt, finde ich, sehr ehrlich und authentischer und rotziger und dreckiger, was ich ja persönlich gut finde.
Ja.
Ne? Ich mag cleane Sendungen nicht so. Ich bin großer Fan von rotzig. Und ich glaube, das alles zusammen, unsere Vergangenheit, wo wir herkommen und wo wir uns, auf welchem Sender wir vielleicht auch sind, das alles zusammen macht es nicht ganz so einfach für uns, uns neu zu etablieren und uns zu zeigen, wer wir wirklich sind.
Okay, vielleicht können wir es nochmal ein bisschen einen Schritt zurück machen. Wenn du so einen typischen Tag von dir mal erklären könntest, ne? Also dein Wecker klingelt, was passiert dann?
Dann stehe ich mal auf, nach dem 17. Snooze. ist immer unterschiedlich, das ist ja das Geile an dem Job. Also eigentlich ist es so, dass wir, also Alex und ich ertrinken in Meetings, die sind immer inhaltlicher Natur oder organisatorischer Natur, was die Mitarbeiter angeht. Ich bin so fürs Tagesgeschäft zuständig. Alex ist als Producer für die übergeordneten Dinge zuständig. Ne? Das große Ganze, weitblickend, weiterzuarbeiten. Ich versuche, den Inhalt im Tagesgeschäft zusammenzukriegen, wenn Krankheitsfälle kommen, dass man guckt, wie können wir den Inhalt lenken, um trotzdem zu drehen. Können wir das abändern und Cast abnehmen. Also sowas ist halt deswegen immer unterschiedlich. Ich nehme aber jeden Tag zum Beispiel eine finale Folge ab. Mhm. Aus der Postpro kommt die, aus der Postproduktion, aus dem Schnitt. Die gucke ich mir an, bewerte die, sag, wo Musik weg soll, was weg soll, wo umgeschnitten werden muss, wo der Take ausgetauscht werden muss, damit wir ein finales Produkt kriegen. Ich kommuniziere jeden Tag mit dem Sender über die Folgen. Ich spreche.
Das heißt, du hast die Macht, wenn du irgendwie so eine Folge bekommst und da ist irgendwas drin, was dir nicht passt, dann sagst du einfach, raus. Das muss umgeschnitten werden.
Ja.
Was soll denn raus aus einer BTN-Sendung? Was geht gar nicht?
Was gar nicht geht? Alles, was Menschen beleidigen würde, ne, geht natürlich gar nicht. Haben wir nicht im On, haben wir so oft nicht im On, aber manchmal beim zweiten Hinhören
was
denkt man...
Was heißt das? Das versteht vielleicht nicht jeder. Haben wir nicht im On, was heißt das?
Naja, das ist nicht aufgezeichnet. Also es gibt manchmal Leute, die, da wir unsere Darsteller frei reden lassen, sagen die vielleicht auch manchmal Sätze, ohne dahinter nachzudenken, ne, dass das vielleicht jemanden beleidigen könnte.
Ja.
Und die hauen wir raus. Das ist ja klar, ne? Also sowas lassen wir nicht im On, außer es ist in der Geschichte gewollt. Ne? Also es kann ja in der Geschichte gewollt sein. Wir hatten mal einen Strang über ein Mädchen, das in die rechtsradikale Richtung sich entwickelt hat. Und wenn wir das wollen, um es anzusprechen, dann natürlich nicht. Aber wenn es einfach aus dem Spiel heraus passiert, in einem Moment, wo es nicht angebracht ist, weil man ja nicht immer hinter jedem Wort was Böses meint, aber die Welt sich ja weiterentwickelt, ne? Nehmen wir sowas raus. Wir nehmen Musik raus, zum Beispiel, die wir finden, die Emotionen nicht transportiert, ne? Oder keinen Labelcode hat, weil wir wollen, dass die Künstler ordentlich abgerechnet werden. So eine Sachen sind halt No-Gos, ne? Also wir nehmen Szenen raus, wo man Menschen zu deutlich erkennt, die eigentlich nicht im On sein wollen. Also weil wir auf der Straße drehen, ne? Kann es ja sein, dass da Leute im Hintergrund rumlaufen, die da nicht drin sein wollen. So eine Sachen.
Ah ja, okay.
Das sind so No-Gos, aber ich müsste jetzt tiefer in meine Seele graben, um noch mehr No-Gos rauszuholen. Das entscheidet.
Ist dir schon mal was durchgerutscht, was du dann im Fernsehen gesehen hast, wo du dachtest so, safe. Scheiße, warum ist mir das nicht aufgefallen?
Verdammten Fall, ja. Ich werde diese Dinge jetzt nicht aufzählen.
Jetzt wird es doch gerade erst interessant.
Nee. Ja, wir hatten zum Beispiel, wir drehen ja ab und an auch mal nicht nur mit einer Kamera, sondern auch mit zwei Kameras, ne? Wenn wir so ein riesen Special haben. Das haben wir ja auch alle paar Folgen, ne? Dass wir zum Beispiel die große Hochzeit auf der Ranch, da gibt es dann drei Kameras und hier und Bab und Drohne. Und es ist vielleicht schon mal vorgekommen, dass wir Take drin gelassen haben, wo wo man den anderen Kameramann noch drin sieht oder so. Ja, so eine Dinge.
Das war bei der Produktion damals auch öfter. Also ich sag mal, wenn die Sachen gedreht werden, dann kommt das schon öfter mal vor. Und dann gibt es aber eine erste Kontrollinstanz. Und zwar alle die Leute, die da sind, die sagen, nee, scheiße, wir müssen das Ding nochmal drehen. So.
Ja, aber es gibt sehr viele Kontrollinstanzen. Ja.
Und du bist die Letzte.
Die Letzte ist der Sender, Gott sei Dank. Ja. Aber ich bin eine davon. Und das ist aber das Geile, wenn du das hast, ne? Und dir fällt es nicht auf, dann war es eine gute Folge. Du bist
klar.
So drinne, da fällt dir das nicht auf. Die Zuschauer fällt es aber auf. Und unter den YouTube-Videos steht es dann, guck mal, da geht der Kameramann raus. Und ich denke, ach, scheiße. Aber sowas passiert, ja.
Das ist ein bisschen wie einer meiner Lieblingsfilmfehler. Johnny Depp, Fluch der Karibik. Da hat Jack Sparrow ja so sein braunes Stirnband an und da sieht man in einem Bild das Adidas-Zeichen so unterm Stirnband.
Oder bei hier GOT, wo der Starbucks, war das GOT?
Ja.
Wo der Starbucks-Becher
aus
dem Ding stand.
Ja, genau.
Das sind so Dinge, die passieren. Irgendwann fällt sie auf.
Gibt es auch Easter Eggs, die ihr in den Folgen versteckt, die so, sag ich mal, unter den Nerds so gesucht werden? Und,
Nee, dafür sind wir, also ich auf jeden Fall nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das Story Department das bewusst macht. Dafür sind wir zu groß.
Ah, okay.
Ne, da müsstest du ja dauerhaft dieses Easter Egg durchziehen. Das schaffen wir gar nicht. Mhm. Cool wär's. Machen wir aber nicht.
Ich hab noch eine interessante Frage. Und zwar, Stolli, du machst dir ja so im Prinzip Makro-Gedanken, was BTN angeht. Du hast gesagt vorhin, du magst es ein bisschen rougher und so weiter und so fort. Hast du denn irgendwelche Inspirationen, Sachen, die dich inspirieren, alte Serien vielleicht oder Filme oder hast du irgendeine greifbare Idee für unsere Zuhörer am Start, was dich für BTN inspiriert hat oder ein Beispiel, was dich auf Ideen gebracht hat, das mit einzuflechten?
Also am Ende ist es das eigene Leben, ehrlich gesagt. Mhm. Na, also ich kann ja nur von mir sprechen, weil ich bin zum Beispiel auch zugezogen nach Berlin und wir wollen ja authentische, ehrliche Geschichten erzählen von Menschen, ne, also jetzt nicht immer sowas Aufgeplustetes mit hier riesen Kindesentführung, sondern ehrliche Geschichten, die einem im Leben passieren. Und die größte Inspiration für mich ist tatsächlich mein eigenes Leben und das Leben meiner Freunde. Und wenn wir dann zusammenkommen, der Alex, der Kevin, die Miriam und ich, und wir uns austauschen, und das ist ja das Schöne an der inhaltlichen Arbeit, dann ist es meistens persönlich und dann holt man eher Inspiration aus seinem eigenen Umkreis.
Ja, verstehe.
Na, also
weil ihr schon auch immer diesen Blickwinkel dann auch irgendwie habt. Und wenn ihr irgendwie privat was mitkriegt, dann sagt ihr, Mensch, dann habt ihr gleich schon das trainierte Ohr und Auge dafür zu sagen, Mensch, das ist was man darstellen könnte.
Auch, aber also bei mir nicht so bewusst, muss ich zugeben. Also wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede und die erzählen mir was aus ihrem Leben, denke ich nicht, das wäre jetzt eine geile BTN-Geschichte. Das habe ich nicht. Also das so ist es nicht. Ne, also das wäre schlimm, glaube ich. Da hätte ich keine Freunde mehr. Mhm. Es ist eher so, wenn wir eine Geschichte an einem gewissen Punkt haben und uns darüber unterhalten, was würde die Figur, nicht ich, ne, was würde die Figur jetzt machen, was würde die fühlen? Dann sitzt man da und sagt, okay, also ich glaube, die Figur würde das und das machen aus der und der Erfahrung raus. Und dann holt man sich alles aus dem Umkreis, was man schon mal gehört, selbst erlebt hat und so weiter. Und wenn man diese Gedanken kombiniert, dann entwickelt sich daraus halt eine homogene Geschichte, die persönlich ist und nahbar und greifbar. Ich lasse mich auch von Serien inspirieren, aber eher so lookmäßig.
Mhm, nicht zum Beispiel?
Naja, es gibt ja momentan, also ich möchte jetzt keine Werbung für andere Formate machen, das wird dir nicht passieren.
Natürlich nicht.
Aber es gibt ja andere Soaps, ne? Mhm. Erfolgreiche Soaps. Auch aus dem amerikanischen Kreis und die sind bildtechnisch ganz anders aufgebaut als wir. Ne? Die haben zum Beispiel gesetzte O-Töne. Das bedeutet, wie bei Modern Family zum Beispiel.
Die O-Ton sitzen, heißt Originalton, ja.
Ja.
Nee, das also, gibt's doch nicht.
Sherlock, mega. Also es gibt ja zum Beispiel bei Modern Family, die sitzen nach einer Szene auf dieser Couch und gucken direkt in die Kamera, sprechen den Zuschauer an und erzählen ihre Gedanken. Das ist ja eine andere Bildsprache, als BTN das macht. Das haben wir ja nicht. Ja. Darüber diskutiert man dann. Ist sowas cool? Würde sowas bei uns funktionieren? Dahingehend lässt man sich inspirieren über Bildsprache oder was das mit einem macht. Aber inhaltlich, das ist überall. Also wirklich überall. Und im Gespräch kommt es dann zu einer wunderbaren Symbiose. Und dann entwickeln wir die Geschichten weiter.
Ja, schön. Danny, hast du noch eine Frage dazu? Mhm. Weil, also du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, um es mal unseren Zuhörern ein bisschen zu veranschaulichen, wie das alles hinter den Kulissen läuft. du hast nicht die Endverantwortung, sondern die hat der Sender. Und das liegt daran, dass Stolli eben nicht bei RTL 2 direkt arbeitet und sagt, jetzt on air, kann live raus, sondern Stolli arbeitet bei Filmpool. Das ist genau. Eine
Produktionsfirma.
Produktionsfirma, die sozusagen die komplette Geschichte, korrigier mich, wenn ich falsch liege, oder das komplette Berlin Tag und Nacht Format oder Serienformat produziert und dann an den Sender RTL 2 in dem Fall verkauft, richtig? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also dieses Projekt Berlin Tag und Nacht, das wurde damals von sehr klugen Köpfen entwickelt und an den Sender verkauft. Also wir haben schon die letzte Verantwortung, aber ich als Person, Stefanie Stoll, nicht. Mhm. Weil ich, wie gesagt, nur die Co-Producerin bin. Es gibt ja noch den Alex als Producer und die Miriam als Executive Producerin, die da drüber noch laufen und gucken, dass alles im Rahmen bleibt. Der Sender, ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken, also Endverantwortung der Sender schon, weil sie haben das Produkt gekauft und sie müssen es ja ausstrahlen, also sie dürfen es ausstrahlen. Aber ich glaube, die Endverantwortung liegt dann doch bei uns, dass dieses Produkt so rausgeht, wie es der Sender bestellt und bezahlt hat.
Ja.
Ne? Und ich glaube, der Sender hat eine andere Verantwortung diesem Projekt gegenüber, nämlich dafür zu sorgen, dass wir gute Werbung bekommen, gut platziert sind, dass unser Projekt weiter geguckt wird, läuft, gepusht wird. Und das tun die auch. Aber für die Folgen an sich, für den Inhalt, da sind wir verantwortlich. Mhm.
Ja, okay, das ist interessant nachzuvollziehen, ne, wie das so ein bisschen aufgebaut ist, die Film- und Fernsehindustrie im Hintergrund. Mhm. Und Filmpool hat ja eine sehr große Abteilung des Castings. Ne? Ihr braucht ja laufend neue Leute für verschiedene Formate. Du kannst ja vielleicht auch erzählen, welche Formate ihr aktuell zumindest alle so macht. Und dafür laufen ständig Castings, richtig?
Genau, also es gibt bei Filmpool eine Castingabteilung. Berlin Tag und Nacht hat aber seine eigene Castingabteilung. Ui. Also da haben wir, also wir haben für jede Abteilung, also wir haben 1000 Abteilungen, ne? Und Casting Berlin Tag und Nacht arbeitet mit dem Pool, den Filmpool erarbeitet, wenn sie große Castings machen. Wir suchen aber auch extern, also über Instagram oder über Aufrufe oder wir gehen auf die Straße und machen Streetcastings. Wir leben nicht nur von der Datenbank, die Filmpool an sich erarbeitet, sondern auch eigenständig. Also für Berlin Tag und Nacht ist die Abteilung in Berlin und sucht speziell für unser Projekt in Zusammenarbeit in enger mit Alex und mir. Und die Filmpool an sich hat natürlich verschiedene Projekte in verschiedene Richtungen. Ich kann die nicht alle aufzählen, weil ich die nicht alle kenne, aber große Flaggschiffe sind natürlich Berlin Tag und Nacht, Köln 50667, Barbara Salisch, all sowas. Das ist so eher die Richtung von Filmpool. Und die haben eine Riesenabteilung Casting, die immer wieder suchen nach neuen Talenten. Aber Berlin Tag und Nacht arbeitet für sich selbst.
Und wenn ihr Leute castet, ist es so, dass du oder ihr als Team eine Rolle im Kopf habt und dann sucht ihr die richtige Person dafür oder stolpert ihr über Personen und sagt, wie könnten wir die jetzt in die Geschichte einbauen?
Beides. Also Im großen Fall ist es immer so, dass wir eine Geschichte erarbeitet haben und schauen, okay, für diese Geschichte brauchen wir die und die Person. Wir haben ein Bild im Kopf, wir haben einen Look im Kopf, das geben wir an unsere Chefin im Casting weiter. Und sie sucht. Sie geht los, macht Castings mit den betreffenden Personen zusammen und wir schauen uns das an. Wir haben aber auch es so, dass wir Leute vorgeschlagen bekommen, die der Claudi, so heißt die gute Frau, über den Weg laufen, die gerade nicht gesucht werden, die aber so toll sind, dass sie uns vorgeschlagen werden. Und wenn wir die richtig toll finden, sagen wir, okay, stopp mal. Können wir die irgendwo einbauen? Hm. Also es ist so und so. Uns wäre das zweite fast lieber, weil man dann nicht so eingeschränkt suchen müsste. Hm. Aber ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht.
Ja.
Ne? Und für manche Geschichten braucht man halt einen gewissen Typ Mensch. Und den geben wir dann halt vor.
Die Leute in meinem Umfeld sagen manchmal so salopp, ja, was die da machen, das könnte ich auch.
Das glaube ich nicht.
Das war die Frage, das ist jetzt meine Frage. Ne? Ist das? Was muss man mitbringen als Schauspieler oder als Darsteller, wenn man irgendwie da Teil von werden möchte? Was ist
Talent.
So?
Ja, also Talent muss man mal mitbringen und den Willen, sich nackig zu machen. Ne? Also nicht nur nicht körperlich, sondern emotional, weil all das, was du da spielst, fühlen die Leute. Und wir sind nicht mehr, das ist das, was ich meinte mit früher, das kann keiner. So einfach, das sehen wir auch immer wieder. Wir probieren mittlerweile SchauspielerInnen auch ins Format zu kriegen, die an genau dieser Aufgabe, dass es kein Dialogbuch gibt, scheitern. Ne? Und die müssen sich in ihre Rollen einfügen, die müssen die Emotionen aus sich selber rausholen. Die haben keine Ausbildung hinter sich. Ne? Und ich finde, dafür machen sie es großartig. Wir haben einen tollen Cast, der wirklich mega gut in Emotionen kommt. Und das bezweifle ich zu 1000%, dass das jeder könnte. Weil ich ehrlich gesagt könnte es nicht. Und ich hab das schon mal probiert und ich versteife mich sofort vor der Kamera und kann gar nichts mehr. Deswegen ich.
Also ich habe früher als Hip-Hop-Artist bei Musikvideodrehs immer gedacht, wow, das war so eine coole Szene. Und dann habe ich mir angeguckt, das war einfach so, so scheiße, wie man sich bewegt hat. Und also die Eigenwahrnehmung ist einfach so falsch. Ja. Um hier mal ein bisschen konkreter zu werden, Eduardo. Was richtig, richtig problematisch war früher bei Videodrehs oder auch bei Fotoshootings, ist, dass die Fotografen und die Kameramänner, Regisseure und so, die haben dann immer so ein gewisses Bild, was die transportieren wollen. Die haben so ihre Vision von einer Aufnahme oder von einem Video vor Augen. Und man selbst hat ja seinen Part von einem Song geschrieben oder es ist der eigene Song und da hat man ein ganz anderes Bild und dann muss man das irgendwie miteinander matchen und beide können sich ja nur über Worte artikulieren, aber das so das Bild, was man in sich trägt von etwas, was man gemacht hat, ist ja dann nochmal was anderes. Und das dann sozusagen auch noch gepaart mit der Vorstellung, wie man sich bewegt und wie das dann am Ende wirklich aussieht, das hat eigentlich immer dazu geführt, dass Videodrehs immer ein großes Desaster waren und alle Seiten sehr unzufrieden waren mit dem, was entstanden ist. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, mich einfach so wenig wie möglich zu bewegen. Und dann haben mir die Kameraleute dann irgendwie gesagt so, ja, und jetzt guck mal so cool über deine Schulter. Dann habe ich das irgendwie 3-4 Mal gemacht, dann haben sie eins davon genommen und das war dann so das Ding. Und witzig ist, dass die Leute, die einen nicht kennen, dann auch immer gesagt haben so, oh, das ist schon cool, wie das zusammengeschnitten ist und voll geil. Und die Leute, die einen kennen, dann sagen so, ja, aber so bewegst du dich doch gar nicht, das ist ja voll anders. Also es gibt, glaube ich, im Showbiz, in dem Rahmen, in dem man sich da präsentiert, keinen Bereich, in dem man sich mehr inszeniert und mehr irgendwie zu einem Produkt wird, was man gar nicht selber ist, als in den Musikvideos. Ich glaube, heute gibt es ein paar andere Beispiele auch. Heute haben sich die ganzen, zumindest im Deutschrap, Artists auch irgendwie locker gemacht und dieses omnipräsente in die Kamera quatschen über Social Media hat einen auch so ein bisschen trainiert, sich irgendwie cool so vor den Kameras zu präsentieren. Aber zu meiner Zeit war das oft ein großes Desaster und da hat man sich sehr gut überlegt, ob man ein Musikvideodreh so gestaltet, dass man selber vor der Kamera ist oder nicht.
Ja, also du hast auch einen interessanten Punkt gesagt. Und zwar, irgendwann hat es dazu geführt, dass du dich gar nicht mehr bewegt hast. Oder so wenig wie möglich. Das ist das, das sogenannte Underacting oder Underperformen. So, ne? Genau. Also das ist oftmals nicht nur cool gemeint, sondern weil man auch nicht richtig geil performen kann und dann irgendwie sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat, bevor man irgendwie ulkig durchs Bild läuft, steht man eigentlich eher stabil da, ne? Sehr normal im Rap tatsächlich.
Genau, später habe ich dann natürlich schon gelernt, dass wenn du jetzt zum Beispiel mitrappst oder so, dass du halt voll übertreiben musst, du musst halt wirklich deinen Mund so bewegen, ne? Als würdest du halt wirklich so reden, wie ich jetzt gerade. Und dann wird es im Video, dann schneiden es die Zuschauer so, ah, okay, der rappt seinen Text mit, wenn du da so cool, wie ich jetzt hier neben dir sitze und dann bewegt man die Lippen und den Mund erstaunlich wenig. Du nimmst es zwar sehr sensibel wahr, aber über die Kamera, über den Umweg Kamera und Bildschirm sieht das dann komisch aus. Es gibt auch ein konkretes Beispiel, was ich jetzt mal droppen kann. Und zwar ist im neuesten Musikvideo, also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, neuestes Musikvideo von Antifuchs, Feminem. Da gibt es so eine Szene, wo ein Eminem-Video nachgestellt ist und der Produzent von Antifuchs, Tucker, spielt einen Produzenten und der sagt eine Textzeile, spricht er mit. Und der spricht das ganz normal in die Kamera und du musst dich aber konzentrieren, seine Lippenbewegung zu sehen. Und du denkst so, das hätte er besser machen können. Obwohl das Video ansonsten natürlich super ist und auch sein Acting ist ganz cool. Aber das ist mir halt aufgefallen und da habe ich mich halt genau in diesem Moment zurückversetzt und dachte so, schade, wenn ich jetzt am Set gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, nimm es nochmal auf und übertreib mal die Lippenbewegung total. Das macht jetzt das Video überhaupt null schlechter, aber das ist jetzt in unserem konkreten Zusammenhang so als kleine Story, die man jetzt akut mal prüfen kann. So.
Ja, das war die, glaube ich, die mal My Name Is-Referenz,
genau,
wo er Dr. Dre nachspielt.
Richtig, genau, ja.
Geil. Back to Berlin Tag und Nacht.
Ja, ich meine, du kannst oft ja was dazu sagen. Du hast ja jetzt bei uns mitgemacht. So.
Genau.
Ja, ja, ja. Ich bin ja der beste Berlin Tag und Nacht Darsteller aller Zeiten.
Auch das, ja?
Nee, also ich fand mich übrigens auch schrecklich, als ich reingeguckt habe. Deswegen habe ich auch gar keine eigene Folge geguckt, ehrlich gesagt, weil ich habe die erste Folge irgendwie gesehen mit mir und habe ich gesagt, nee, ich will mich nicht über mich selbst fremdschämen. So. Aber das ist halt eben auch dieses Eigenwahrnehmungsding. Ne? Man denkt auf der einen Seite, die eigene Stimme hört sich ganz anders an, wie man sie von sich selbst hört und wie man sie sich dann aufgenommen anhört. Das hat jeder spätestens zur WhatsApp-Voicemail dann gemerkt irgendwie, so, hä, meine Stimme klingt komisch. Genauso kann man sich das im Prinzip auch vorstellen, wenn man vor der Kamera steht oder vielleicht sogar noch intensiver. Genau die gleichen Fragen stellen wir uns hier gerade eben beim Podcast. Ist der jetzt wirklich so cool, wie der sich gerade anfühlt? Ne? Und wenn wir den dann danach hören, dann merken wir dann schon Dinge, die man am Anfang vielleicht oder im Gespräch vielleicht gar nicht so richtig gemerkt hat. So, ne?
Naja, und, war das eine Andeutung?
Und ja, also wir werden wahrscheinlich feststellen, diese Podcast ist total schrecklich.
Ort, ne? Wenn er dreht, dann bist du eigentlich nicht vor Ort.
Die Stolli, die Stolli ist diese strenge Stimme aus dem Telefon. Das ist so diese Klasse, wenn du zur Stolli ins Büro kommst.
Wenn die Drehleitung vor Ort leise wird, dann hat Stolli angerufen.
Wenn wir ans Set kommen, dann schreien die Leute schon immer, die Chefs kommen und dann wird alles akkurat.
Genau, also wenn man bei Stolli ins Büro kommt, dann sieht man immer nur so eine Rückseite von so einem riesen Ledersessel und Stolli dreht sich erst nach so ein paar Minuten mit so einer Zigarre im Mund um so, ne? Und hat dann auch immer so jemanden nebendran steht, der die Hand offen hält, damit sie abaschen kann.
Ja, wenn es so wäre.
Ja, und, nee, aber genau, also nichtsdestotrotz, ne, also am Set so, da ist natürlich die Hölle los und man muss sich das auch so vorstellen, sowohl die Schauspieler sind einige, die halt immer wieder so eingesetzt werden, ne, also es ist ja nicht jeder Schauspieler, der vor Ort ist oder gerade gefilmt ist, ist ja auch vor Ort, also die werden ja unterschiedlich eingesetzt und du hast, wie ich es empfunden habe, ein unglaublich großes Team an Leuten, die sich auf verschiedene Bereiche konzentrieren, du hast ein oder sogar zwei Tontechniker, die sich dann auch irgendwie abwechseln, je nachdem, wie lang es dauert. Es werden teilweise 12, 13, 14 Stunden gedreht oder teilweise auch nur ein oder zwei, je nachdem, wie sehr man diesen Ort gerade braucht. Ne? Es wird auch achronologisch gedreht, das heißt, heute sind wir im Tonstudio, ne? Also das war ja der Einsatzbereich von mir und dann wurden im Prinzip gestückelt zur Folge 586, zur Folge 673 irgendwelche kleinen Tonstudio-Abschnitte gefilmt, weil man kann ja das Tonstudio nur an einem gewissen Tag buchen, muss organisatorisch alles passen. Mhm. Und da muss halt eben schnell alles abgefilmt werden, was in den nächsten 3-4 Wochen so drankommen könnte. Und dann müssen alle Schauspieler auch instant switchen können und sich reindenken, dass sie ja jetzt gerade eben mit ihrer Freundin dann Schluss gemacht haben und in der nächsten Szene sind sie aber wieder mit ihr zusammen und die wird 2 Wochen vorher ausgestrahlt. Also das sind alles so Dinge, die man mitbeachten muss letzten Endes. Und da gibt es 20, 25 Leute, glaube ich, insgesamt am Set, die alle hinten rumrennen und versuchen, das alles möglich zu machen. So, ne?
Genau, also wir drehen maximal 10 Stunden. Aber genau so ist es. Ne? Also wir drehen halt nicht chronologisch. Also unsere SchauspielerInnen, die müssen total springen. Das ist die größte Challenge.
Ja.
Ne? Und das ganze Team, ne, auf die Anschlüsse zu achten, Klamotten umswitchen, Haltungen, was ja das Riesenthema ist, ne,
ja.
Emotionen. Also wie gesagt, ich bezweifle sehr stark, dass das jeder machen könnte.
Genau, nur weil es so nahbar ist und weil es so normal aussieht und weil es vielleicht auch nicht die absolute Mega-Bestleistung ist, wie man sie von irgendwelchen Oscar-Darstellern gewohnt ist, weil man sie im Kino sieht, heißt es nicht, dass das jeder machen kann, ne? So kann man das sagen.
Nee, und gerade weil es so nahbar aussieht, das ist ja genau das, was wir wollten, dann ist es ja eine perfekte Leistung, ehrlich gesagt.
Ja.
Und wir wollen ja auch nicht ein Hollywood-Film sein. Wir wollen, dass es so aussieht, als ob man quasi das Leben eines normalen Menschen verfolgt. Und ich finde es okay, wenn sich Leute versprechen oder mal verhaspeln, aber ehrlich gesagt, so wie es jetzt gerade ist, und wir werden immer besser, weil unsere Leute machen das teilweise seit 10 Jahren, ne? Also auch die wachsen in ihren Arbeiten. Ich bin total zufrieden mit unserem Cast.
Also ich finde das wirklich, das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen, ich finde den ganzen Cast und alle Leute hinter Kameras und Mikrofonen, die fand ich alle mega, mega, mega witzig. Und obwohl ein großes Tempo an den Tag gelegt wurde und eine große Fingerschnipp-Professionalität, war das immer extrem lustig, wie ich empfand. Ich hatte natürlich keine große Verantwortung. Ich hatte eine Nebenrolle, das war wahrscheinlich die bequemste Aufgabe, die man haben kann, weil ich musste weder gut schauspielern wie ein Hauptdarsteller, noch musste ich mich um irgendwas Technisches kümmern oder mitdenken, sondern ich konnte mich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen und wurde ein bisschen gefilmt, aber nichtsdestotrotz, es war einfach immer wirklich ein hervorragender Vibe da.
Ja, weil wir eine Familie sind.
Ja, das merkt man.
Das, weil wir wirklich Leute haben und aller Umstände, ne? Es ist anstrengend und es ist viel Verantwortung auch von der Regie, von jedem Menschen, der da rumläuft. Wir sind immer noch eine Familie, wir stehen hinter dem, was wir machen, wir lieben das. Also ich kann für mich nur sagen, ich liebe meinen Job und auch dieses Projekt und bin stolz, da zu arbeiten. Und das tun die Leute auch und ich finde, das merkt man, wenn man ans Set kommt.
Also da, wenn die Kamera ausgeht, da sind die Darsteller keine anderen Personen.
Doch. Die spielen nicht sich selbst, ne? Also das war tatsächlich früher so, dass die sich eher selbst dargestellt haben. Das ist so nicht mehr. Deswegen, sie spielen schon eine Rolle, ne?
Ja.
Aber sie sind, wenn die Kameras ausgehen, immer noch tolle Menschen, mit denen sich dann alle auch privat treffen. Also wir sind wirklich so eine gute Gemeinschaft.
Ihr geht euch nicht auf den Sack, wenn die Kamera sozusagen aus ist, habt ihr dann sozusagen noch nicht genug voneinander?
Nee, nicht unbedingt. Es ist wie in jeder guten Familie. Es gibt auch mal Streit und vielleicht wenn man mit dem einen oder anderen nicht so gern zum Kaffee. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben wir großen Respekt voneinander und arbeiten gern miteinander.
Wir haben auch Partys gemacht damals. Also der Cast und so weiter.
Du ist dann auch teilweise unerklärlich spät ins Büro gekommen den nächsten Tag.
Ja.
Also wir von dieser Party habe ich auch gehört.
Genau, also da gab es Partys und rauf und runter. Und ich wurde auch mega schön verabschiedet, das muss man auch sagen. Ne? Also als dieser ganze Musikhandlungsstrang dann letzten Endes zu Ende war, bei so einem gestellten Live-Konzert von Ruby war das. Na, dann haben wir am selben Tag in einer BTN-WG dann nochmal richtig aufgedreht, Party gemacht und ging drunter und drüber und so. Also BTN nicht nur vor, sondern auch hinter den Kameras. Das muss ich echt sagen, das wird gelebt.
Ja, aber das war doch lustig, oder nicht?
Ich fand's mega. Also ich fand's wirklich, wirklich mega. Ich hatte keine Erwartungen und habe einfach gesagt, na klar mache ich das mal, um die Erfahrung mitzumachen. Und ich würde es jedem empfehlen. Und Stolli, wenn du natürlich wieder einen fantastischen Darsteller haben möchtest, dann hast du meine Nummer, du kannst dich bei mir gerne melden.
Ich weiß nicht, wie sich das kombinieren soll mit deinen großen Karrieren, die du jetzt hier machst. Da kommst du selber lachen, auch schön.
Ja, Spaß.
Aber ich rufe an.
Wenn jemand denkt, sie oder er habe doch das Zeug dazu, wo meldet man sich da?
Es gibt eine Internetseite, die heißt Filmpool. .de, glaube ich. So muss ich jetzt lügen. vielleicht auch filmpoolentertainment.de. Ich muss wirklich lügen. Aber es gibt, man kann sich da einfach beim Casting anmelden.
Ja.
Und dann muss man tatsächlich vor Ort einmal beweisen, ob man es kann oder nicht. Das würde ich jedem empfehlen, der denkt, dass es so einfach ist.
Ja.
Weil man da auch schon in so eine Casting-Situation kommt, die dem Set ähnlich ist. Man wird da mit mehreren Leuten in einen Raum geholt. Mhm. Man muss vor denen mehrere Emotionen spielen. Da kann man ja schon mal gucken, wie sich das anfühlt.
Okay, ja, spannend.
Ja.
Ja, wie ist denn das? Also jemand bewirbt sich jetzt aufs Casting und sagt, ach komm, ich schau mal, ob ich es nicht auch könnte. Dann kommt er dahin. Und was passiert dann? Dann heißt, hallo Olaf, komm doch bitte gerne in unsere Mitte. Du musst jetzt das und das und das spielen. Oder wird da angeschrien und sagt, heul jetzt. Zeig mir, wie du heulen kannst.
Ja.
Oder wie kann man sich das vorstellen?
Zeig mir, wie du heulen kannst, klingt für mich in eine ganz falsche Richtung. Naja, gut. Ja, also genau, es gibt einen Casting-Tag, es gibt einen Casting-Sheet, da gibt es eine Szene, die wir quasi nachspielen, die drei Emotionen abfrühstückt, nämlich erstmal so ein bisschen, aber ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, Leute sollen ja nicht üben können, ne?
Mhm.
Aber es ist eine Casting-Szene, eine echte, ne? Wie am Set quasi. Mhm. Und es gibt einen Gegenüber, den Caster, der einem anspielt und der einem quasi auch Vorlagen gibt und man muss halt zeigen, wie kann man darauf reagieren. Kann man die Emotionen, die jetzt gefordert sind, halt authentisch rüberbringen.
Mhm.
Das geht in dieser Szene tatsächlich von peinlich berührt zu Wut zu Trauer. Das sind zwar drei große Emotionen, aber es zeigt halt, wie die Range ist. Ne? Und das spielen wir natürlich, wenn er es in die Folge schafft, viel feiner. Aber wir sehen da, ob er Talent hat oder nicht, der Mensch. Und deswegen wird das groß gespielt. Ne? Okay. Aber du bist nicht alleine. Es gibt jemanden, der dir hilft, der dir auch mal, weiß ich nicht, was hinwirft, damit du das nehmen kannst und damit weiterarbeiten kannst, weil das ist ja die größte Herausforderung bei uns, die man nicht unterschätzen darf. Dadurch, dass wir keine Dialoge haben und uns alles zuwerfen quasi, ne, muss dein Hirn so schnell das nehmen, verarbeiten, gucken, passt das da rein, wie komme ich an den Kern der Szene, in der Haltung meiner Rolle. Das ist eine Masterarbeit. Und deswegen gibt es dieses Casting.
Ja. Ah ja, okay. Also es gibt immer so ein Ziel der Szene und dann einen Zeitrahmen und dann muss das erledigt sein, sozusagen das Gespräch.
Ja.
Ah ja, okay. Und wenn man das beim Casting verkackt, also dann ist man nicht für immer raus, man kann es dann irgendwann später nochmal probieren?
Man kann es immer normal probieren. Also das, man kann auch noch Komparserie machen. Ne? Es gibt auch Sachen, die nicht mit Text sind. Man kann sich langsam rantasten. Man kann es nochmal probieren. Man kann sagen, danke, nee.
Ja.
Möchte ich nicht. Geht alles. Am Ende des Tages gibt es ja, also du gehst ja nicht zu diesem Casting und dann kriegst du eine Rolle. Ne? Also du gehst zu diesem Casting, dann haben wir mal Material. Wenn es eine Rolle gibt, die darauf passt, wird die uns mal vorgeschlagen.
Das ist wichtig, das zu erzählen. Ne?
Und dann gucken wir, ob das passt. Und dann gibt es nochmal Castings. Also wir verlassen uns nicht auf dieses eine Casting. Dann gibt es ein Special Casting, passend zu der Rolle, die wir brauchen. Wenn wir das okay finden, das Casting, laden wir den auch ein, persönlich. Und der muss mit dem Cast spielen, mit dem er später spielen würde, um zu gucken, ob das vibet, ob das funktioniert. Da gibt es mehrere Schritte dazwischen. Ne? Dann finden wir jemanden gut, dann schlagen wir den Sender vor und der Sender muss auch d'accord gehen, dass dieser Mensch diese Rolle kriegt.
Macht ihr auch so eine Recherche, was die für, was sie im Privaten machen, die Personen oder so?
Background-Check. Ja. Das ist der FBI-Filmpool-Background-Check.
Nee, aber keine Ahnung, was man jetzt für politische Äußerungen tätigt auf Social Media oder so?
Also es gibt ja Interviews und so, ne? Und wir gucken uns das schon alles an, jede Tätowierung, alles. Wir gucken uns, jeder von muss das Führungszeugnis abgeben. Wenn es ein Hauptcast wird, geht nichts ohne Führungszeugnis. Also eine Dinge. Und na klar, in der Welt von Social Media, wir gucken uns die Menschen an. Mhm. Ne? Weil wir müssen ja auch hinter dem stehen, was dieser Mensch nach draußen repräsentiert. Das ist ja nicht nur die Rolle. Ne? Diese Leute werden erkannt, werden als diese Menschen irgendwie auch angesprochen. Und im Rahmen unserer Möglichkeiten checken wir alles so aus, dass wir Hand in Hand in dieses Format gehen können.
Spielen die Leute dann müssen die auf Social Media die Rolle auch weiter transportieren oder sind die auf Social Media Privatpersonen, wenn die bei euch spielen?
Also es gibt einen Berlin Tag und Nacht Account, da sind sie klar weiter ihre Rolle, aber in ihren Privataccounts sind sie sie selbst.
Ah ja, okay.
Genau, also da müssen sie jetzt nicht weiter eine Rolle spielen, da sind sie dann der Mensch selbst, haben natürlich aber Verantwortung und müssen auch Dinge genau hinterfragen, ob sie das machen wollen, weil sie sind ja auch Leute mit Verantwortung, ne? Und sie sind aber sie selbst und für sich verantwortlich.
Jo, also das ist ein interessanter Punkt, den Stolli angesprochen hat. Und zwar, man darf das nicht so eindimensional denken, dass du einfach eine Rolle annimmst, ja? Zum Beispiel in einer Reality-Show, in einer Casting-Show, und damit hat sich's erledigt, sondern du schließt, glaube ich, gleichzeitig auch noch Verträge ab zu deinem Social-Media-Account. Wenn du keinen Social-Media-Account hast, dann wird einer aufgebaut oder es wird ein zweiter noch dazu gemacht, etc. Also das muss man alles so ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Du als Person in der Öffentlichkeit, sowohl im TV-Internet.
Okay.
Wisst ihr Bescheid.
Aber haben Hilfe durch uns.
Wie sieht die Hilfe aus, zum Beispiel?
Na, wir haben ein ganzes PR-Team, dass ihnen immer zur Verfügung steht. Sie können alles mit uns absprechen, sich Rat holen, ne, Hilfe. Und die sind immer erreichbar für unseren Cast.
Also wenn wir jetzt jemanden einladen würden hier zu einem Podcast und die Person ist Darstellerin oder Darsteller und sagt, oh, ich weiß nicht, fühle mich da nicht so, kriegt die mit euch einen Termin und dann gibt es irgendwie eine Schulung für einen Podcast oder ein Vorgespräch oder so, das kann man dann in Anspruch nehmen.
Genau. Es gibt so ein Medientraining zum Beispiel, ne? Was kann man wie sagen, was geht, was ist in Ordnung? Wie kann man sich schützen? Also was machen wir natürlich, weil man darf das nicht unterschätzen. Berlin Tag und Nacht, also gerade die Rollen, die von Anfang an dabei sind, wie so ein Joe oder auch eine Paula. Also ich kann mit denen nicht rausgehen. Wir werden wirklich alle paar Meter angehalten und angesprochen. Und die brauchen Unterstützung.
Sind die Leute, die euch ansprechen, dann so, dass die den Protagonisten für ihre Rollen die Dinge, die die als Rolle machen, übel nehmen, wenn die irgendwie sowas Blödes machen oder so? Oder ist das, können die das differenzieren und sind einfach nur froh, euch zu erkennen?
Hatte ich alles schon. Ich hatte schon, also eigentlich, also jetzt ist es tatsächlich so meine Erfahrung, nur meine, dass sie das differenzieren können. Also die freuen sich, dass sie den Mensch hinter der Rolle treffen, wollen Fotos und, und. Zu meinen Anfangszeiten, als ich noch im Casting war und selber diese Castings gemacht habe da unten, ne, diese großen Castings, habe ich aber auch Leute getroffen, die mich darauf angesprochen haben, wie scheiße diese Menschen sind, weil sie dachten, es wäre echt. Also es gab alles. Mittlerweile, glaube ich, haben die Menschen verstanden, und das ist auch durch das Spiel, das sich entwickelt hat, so, dass die Leute erkennen, dass das nicht echt ist, sondern eine Soap. Ne? Und jetzt sprechen sie die Menschen um ihre Selbstwillen an.
Okay. Also ich glaube, ich kann sowas gar nicht differenzieren. Nicht mal bei den großen Filmen. Also zum Beispiel hier, du hast Game of Thrones angesprochen, der Ramsay.
Ja.
Also ich hasse diesen Schauspieler so krass, und ich kann mir einfach keinen Film von dem reinziehen, weil er einfach diese Scheißrolle gespielt hat in diesem bei Game of Thrones. Also ich kann das auf jeden Fall nicht. Nicht nur bei Berlin Tag und Nacht, sondern auch bei Filmen.
Ja gut, aber so eine, diese Hardcore-Rolle, das haben wir ja so nicht. Ne? Also dass ich glaube, wenn ich den treffen würde, würde ich auch ein, zwei Mal sagen.
Aber bei Eduardo ging es auch andersrum nicht. Er hat auch seine Rolle nicht verlassen, als er dann ins Büro gekommen ist und hat mir Ansagen gemacht, wie ich mich jetzt sozusagen im Studio zu verhalten habe.
Ja, ich war ja der musikalische Produzent, der Produzent sozusagen in der Studiosituation. Ne?
Aber finde ich aber schön, dass ihr heute noch zusammen sitzt hier.
Ach, weißt du, wir sind wie so ein altes Ehepaar. So. Ich glaube, wir kommen voran, weil wir uns gegenseitig schon lange nicht mehr so richtig zuhören. Deswegen machen wir den Podcast.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine super Idee mit dem Podcast dann. Ja.
Ich habe noch eine Sache zu diesem ganzen Casting pipapo, und dann können wir gerne irgendwie ein anderes Thema, weil ich habe das Gefühl, du willst gerade irgendwie das Thema wechseln.
Ja, ich würde gerne über Fußball sprechen.
Boah,
ja.
Da kann ich richtig viel zu sagen, nicht. Dann würde ich da gehen.
Nee. Musst du dann den Leuten, wenn die Rolle stirbt, also jetzt nicht jemand stirbt in der Serie, sondern es gibt die Rolle nicht mehr, weil das passt nicht mehr oder so, musst du das den Leuten dann sagen, und ist das nicht eine Scheißsituation?
Ja, also das müssen wir machen, ja. Wir als Produzenten. Ganz oft macht das der Alex. Er ist als Produzent natürlich nochmal eine Stufe höher und dafür verantwortlich. Aber wenn er nicht da ist, dann mache ich das auch. Es ist nicht die schönste Aufgabe der Welt, aber jeder, der in diese Welt eintaucht, weiß, dass es so ist. Ne? Mhm. Geschichten erzählen sich aus, Figuren erzählen sich aus. Es ist manchmal für eine Rolle schöner, dass man sie sauber aberzählt, als dass man sie quälend lange weiterlaufen lässt und der Zuschauer denkt sich, was macht die da? Also deswegen, wir hatten bis jetzt immer ordentliche Gespräche und natürlich auch alle Emotionen dabei, von verständnisvoll bis Trauer bis Wut bis alles. Ich kann das verstehen, aber so ist diese Welt, und deswegen gehört es dazu, und das machen wir dann auch, ja. Aber ja, lässt sich nicht vermeiden.
Ja, sag mal, vorhin, als du gemeint hattest, in deiner Endverantwortung oder in deiner Mitverantwortung die neue Folge zu kontrollieren etc., da müssen gewisse Dinge raus. Und du meintest auch das Thema Musik. Mhm. Kannst du nicht einfach jede Musik verwenden, wie du das irgendwie dir so erdenkst, sondern da gibt es gewisse Richtlinien, richtig? Dass Musik gehört werden darf, welche Musik darf nicht gehört werden? Wie sieht's denn da insgesamt aus?
Na, wir haben für unsere Soap ein Musikkonzept entwickelt, hinter dem wir stehen. Wir unterstützen zum Beispiel weibliche geführte Szenen mit weiblicher Musik und männlich geführte Szenen mit männlicher Musik.
Ui, das ist interessant.
Das ist aber unser Konzept, das macht jeder anders. Ne? Mhm. Also es gibt auch Serien und Filme, da ist das total Ralle, Hauptsache die Emotion stimmt. Wir finden es harmonischer, wenn wir einen weiblichen Gesang unter weibliche Szenen legen und so weiter und so fort.
Dann achtet ihr sozusagen auf den Text und seht zu, dass der Text des Songs, den ihr auswählt, die Situation der Szene irgendwie nochmal erklärt oder erweitert oder so.
Genau. Also wir achten auf Stimmung, auf weiblich-männlich und auf den Text. Das klappt nicht immer zu 1000%. Das ist auch einfach zu viel, ne? Weil wir haben bei 48 Minuten, weiß ich nicht, 40 Tracks da in der Folge, wenn man
aber mehr. Aber das machst mehr nicht mehr. Du, das macht ein eigenes Team, oder wer macht das?
Das machen unsere Cutter und Cutterinnen.
Eine Cutterin?
Entschuldigung, was?
Katharina, die Cutterin.
Achso, ja.
Warte mal, die Katharina da hinten. Mach mal einen Cutterin. Katrin.
Ne, also die sind dafür verantwortlich, die basteln die Folge mit allem zusammen. Ne? Also die achten auf die Anschlüsse, die machen die Mutstrecken, die uns ja auszeichnen. Mutstrecken sind die Zwischensequenzen, die Berlin zeigen mit schnell aneinander geschnittenen Bildern.
Ah, okay.
Davon haben wir ja auch ein paar in der Folge. Die müssen immer frisch geschnitten werden. Ne? Das ist immer zum Wetter passt, zur Emotion und zu allem, was wir gerade so zeigen wollen. Und die
das filmt ihr selber, da nehmt ihr nicht Stockmaterial?
Das filmen wir selber, ja.
Ach krass.
Wir haben ein Riesenarchiv jetzt nach den Jahren natürlich. Ne? Mhm. Fliegt natürlich auch viel raus, weil Berlin ja sich weiterentwickelt und lebt. Und dann gibt es diese eine Halle nicht mehr und dann muss das alles weg. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Team abgesagt wird, dann schicken wir die raus, Mutbilder drehen. Mhm. Ne? Wenn das S-Bahnen sind oder was auch immer. Alles, was Berlin so ausmacht.
Das war auch täglicher Teil der Arbeit. Also es war immer, okay, alles klar, Schauspieler, ist jetzt was und wir gehen jetzt raus, Mutbilder machen. Alles klar, tschüss, bis gleich.
Genau.
Ganz normal, ach, ja.
Also wenn ich da im Schlesi so Kameraleute sehe, die so eine U-Bahn verfolgen, dann kann das gut sein, dass es ein Team von euch ist.
Genau, könnten wir sein.
Höchstwahrscheinlich ist es Rapper XY, der glaubt, das wäre eine sehr innovative Idee, die Oberbaumbrücke zu führen.
Ja, das hatten wir auf jeden Fall noch nie. Ganz, ganz frisch die Idee. Aber ja, es könnten auch wir sein, genau. Und das war unser Team aus dem Schnitt und wir gucken dann, ob sich das gut anfühlt alles, wie es zusammenkommt. Wie gesagt, uns ist wichtig, dass die Musik legal in Deutschland vertrieben werden kann. Also mit Labelcode und allem, was dazugehört, mit GEMA-Meldungen, damit die Künstler abgerechnet werden können.
Ja.
Alles, was kein Label hat und keine GEMA-Eintragung, fliegt raus. Das muss auch recherchiert werden. Also jeder Song ist geprüft. Wir haben auch eine extra Abteilung und auch ein Tool, dass diese Musik auch nochmal komplett scannt aus der Folge, auf die Sekunde genau rauszieht, abrechnet. Und diese Fakten muss von einem Mitarbeiter von uns tatsächlich Song für Song geprüft werden, damit alles gerecht abläuft.
Ohne jetzt mal jemand anderen schlecht zu reden, aber das läuft besser als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Danke. Ja. Dem Alex. Und mir ist das sehr wichtig. Alex
das
ist auch Musiker.
Cool, wirklich.
Und ich
also wir haben ja den Musikbezug und interessieren uns da speziell für.
Stolli, jetzt durchbreche ich mal die sogenannte vierte Wand. Wir müssen tatsächlich jetzt mal sprechen, denn
toll.
Es wurde ja auch Musik von unserem Label bei BTN ausgestrahlt.
Ja.
Und dazu muss ich dich nochmal, vielleicht nach dem Podcast, vielleicht können wir das auch hier direkt live klären.
Ich hole schon mal die Boxhandschuhe.
Und zwar muss ich mal nachvollziehen, an welchen Episoden, genau an welchen Stellen, das muss ich jetzt alles mal ein bisschen nachvollziehen, weil das muss ich reklamieren bei unseren administrativen Partnern. Also jetzt haben die Zuhörer auch mal einen Live-Einblick in so ein
aber da gibt's
hinter
Archiv,
den Kulissen
wo man das einsehen kann?
Bekommen. Genau, richtig. Also da müsste ich den dann nochmal fragen, aber ich muss das mal nachvollziehen, wann unsere Musik gespielt wurde, weil das muss jetzt bei der GEMA reklamiert werden. Das ist unser tägliches Leben.
Aber
ich freu mich.
Nur um das dem Zuhörer klar zu machen, das ist nicht eure Schuld, sondern die Schuld von der GEMA, dass das nicht funktioniert hat.
Vielen Dank. Genau. Ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, der hier einfließen muss.
Ja. Genau, richtig. Also um euch mal einzulupen in den Sachverhalt, die GEMA ist dafür zuständig, jeden Urheber richtig auszubezahlen. Aber das funktioniert nicht immer ganz richtig, weil der Musikkonsum ist ja so umfangreich, dass man das nicht immer genau tracken kann. Und dann sind eben Leute dafür zuständig, wie jetzt in dem Fall ich, dass die Künstler oder Autoren, die bei einem Musikverlag, in dem Fall in unserem Musikverlag, unter Vertrag stehen, haben natürlich ein Anrecht darauf, dass ihre Kohle richtig ausgewertet wird und überwiesen wird. So für jedes Mal, wenn ihre Musik verwendet wurde.
Ja.
Und dazu sprechen jetzt in dem Fall Stolli und ich von Label zu Filmproduktion, um das Ganze nachzuvollziehen, um das Ganze nachzurechnen, wie viel Kohle das dann eigentlich einbringt und das dann pro Urheber, Autor und Komponist aufzuteilen. Das ist letzten Endes die ganz nüchterne Sacharbeit, die hinter dem steht, damit jeder gerecht bezahlt wird. So.
Das macht ihr jetzt aber, weil ihr euch kennt. Ansonsten müsste man sich wo bei euch melden, wenn es um Musik geht?
Beim Praktikanten. Und dann kriegt man eine scheiß Antwort und die Urheber kein Geld.
Nee, auch auf der Filmpool-Seite, die ich ja so wunderbar benennen konnte.
Ja.
Da gibt es auch mehrere Ansprechpartner, wo man sich melden kann mit solchen Themen.
Filmpool.de.vu.
Nee.
Filmpool.de.
Also es ist auf jeden Fall so, dass das die Künstler auf jeden Fall schaffen.
Ja.
So ist es nicht. Aber wir sind tatsächlich sehr bemüht. Also bei uns fliegt das alles raus. Aber es kann auch mal was durchrutschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unfehlbar sind. Ne? Und tatsächlich finde ich, ist es ja auch mittlerweile recht schwer, weil sehr viele Leute sich eigen vermarkten und. Das ist nicht mehr so einfach wie früher.
Mhm.
Und auch wir haben schon mal Songs in der Folge gehabt, wo danach der Künstler sich gemeldet hat und gesagt hat, merkt's euch noch? Aber wir finden immer eine Lösung zusammen. Es ist aber an einer Hand abzählbar. Mhm. Und da sind wir richtig hinterher.
Fließen denn persönliche Musikgeschmäcker, persönliche Interessen von dir, von anderen Leuten mit ein in die Sendung, dass du sagst, ey, ich feiere die Leute und deswegen würde ich die einfach gerne mal bei BTN hören oder musst du das komplett außen vor lassen?
Also es gibt für jede Rolle ein Musikkonzept. Jeder dieser Personen hat eine zugeordnete Musikrichtung, ne, die, damit wir alles abdecken, was wir für sinnvoll erachten, sage ich mal. Ne. Wir haben Leute, denen ordnen wir eher Hip-Hop zu, dann haben wir Rollen, da geben wir eher einen Rock oder da einen Reggae oder was auch immer. Passt halt zur Rolle, zu dem ganzen Konzept, was hinter so einer ne, Person steht. Ich kann nicht ausschließen, dass persönliche Empfindungen in die Folge fließen, ne, weil jeder empfindet ja Musik, wann ein Punkt angebracht ist, wo sie einsetzen sollte, wie sie sich aufbauen sollte, wie laut sie sein sollte, anders. Und die sind oft anders, als ich das empfinde, als der Mensch, der es geschnitten hat. Mhm. Nur da ich am Ende meinen Namen runtersetze, versuchen wir eine gemeinsame Einheit zu finden, dass wir die Folge so sauber rausgeben, wie wir das empfinden. Aber ja, es fließt ein persönliches Empfinden, wann Musik angebracht ist, mit ein. Aber keine präferierte Band. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt super gerne Alexis on Fire da drin haben zum Beispiel, dann drücke ich das den Leuten nicht auf, wenn es nicht passt. Mhm. Ne?
Und es kann sich auch kein Label einkaufen und diese Musik dort platzieren.
Es gibt, doch es, wir haben, na, nee, ist jetzt schwer zu beantworten, wir haben natürlich, der Sender hat ein eigenes Label, El Cartel Music, und da gibt es schon verkaufte Mutstrecken, wo Mucke von denen einmal läuft in der Folge. Mhm. Das ist aber ein Senderding. Ne? Mhm. Bei uns kann man sich nicht einkaufen. Es ist eine Zusammenarbeit möglich, ne? Dass man sowas wie wir hatten, dass man sagt, hey, wenn ihr uns Mucke gebt, die cool ist, dann schieben wir dir den Cuttern und Cutterinnen zu. Mhm. Und die können die natürlich, haben die dann im Fokus, weil sie sie halt greifen können. Sonst müssen sie ja recherchieren, gucken und dann kann sowas durchrutschen. Diese Art von Deals hatten wir schon und die haben uns immer eher beflügelt als alles andere und haben uns immer ein schöneres Endprodukt gegeben, weil sonst Musik an einem auch vorbeilaufen kann. Ne?
Okay, also wenn jemand, ich sage jetzt mal, eine Musikerin oder Musiker hat irgendwie einen Song gemacht, der funktioniert auf TikTok gut und es entstehen viele Videos, was sozusagen schon mal impliziert, dass der Sound irgendwie gerne genommen wird, den kann man euch ruhig mal proaktiv schicken und sagen, hey, vielleicht ist das was für eure Sendung.
Genau, proaktiv schicken, ja. Wir können nicht versprechen, dass das in die Sendung schafft.
Das ist klar.
Ne? Aber wenn es einen Labelcode gibt und das alles rechtlich abgesichert ist, kann man sich damit immer an uns wenden und wir gucken, ob es passt oder nicht. Aber wir sichern nicht zu, weil am Ende zählt für mich das nur, dass die Folge rund ist und wenn der Song nicht passt und auch in 7 Folgen nicht passt, passt er nicht.
Ja.
Und dann kommt er nicht rein.
Also du bist auf jeden Fall die Person, die das Wort Label Code am meisten sagt.
Sorry.
Der spielt in unserem Alltag eigentlich eher weniger eine Rolle, weil das einfach nur ein administrativer Standard ist, sozusagen. Also das ist eine Nummer, die du beifügst, einem Produkt und fertig. Was passiert denn konkret, wenn Musik ausgestrahlt wird, die keinen Label Code hat? Kriegt ihr dann so auf den Deckel? Was passiert?
Ja, also wir können die Musik gar nicht abrechnen. Ne? Also für uns ist das nicht nur irgendeine Nummer, die mal beigefügt wird, weil tatsächlich nicht jeder Künstler auch eine GEMA-Eintragung hat. Das ist einfach, wir brauchen eigentlich beides. Also das ist, haben wir uns als Ziel gesetzt. Ob das noch so richtig ist und ob man auch von einem abweichen kann, das steht noch zur Diskussion, das könnte man machen. Stand jetzt möchten wir möchten einen Labelcode und GEMA eintragen, damit wir absolut abgesichert sind, dass jeder, der an diesem Song mitgearbeitet hat, auch ordentlich finanziell abgesichert ist und das bekommt, was ihm zusteht. Mhm. Ob man auf das über eine verzichten Label- kann, das könnt ihr mir besser sagen. Ihr seid die Profis hier.
Über den Labelcode wird quasi Geld bei der GVL eingesammelt und das ist die Zweitauswertung der Musik im TV und das sind eigentlich die Gründe, warum Labelcode vorhanden sein sollte.
Genau. Stolli, jetzt sagen wir mal Butter bei die Fische. Machen wir jetzt mal. Und zwar,
so, jetzt machen wir den Wodka auf.
Du hast jetzt, genau, richtig, die Stolli, die hat uns übrigens auch hier ein Jägermeister-Manifest-Jubiläumsausgabe gebracht.
Mir übrigens Kinderschokolade, weil ich keinen Alkohol trinke.
So ist es. Und nee, also sag mal, Stolli, du hast jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Filmpool und der Alex nervt dich und Berlin Tag und Nacht ist eigentlich total kacke und so und bla und Musik war schon immer deine Leidenschaft.
Es geht bergab, seit Eduardo nicht mehr dabei ist. Sag es doch, wie es ist.
Ich finde es ja auch.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Danach, wenn das hier aus ist, nehme ich dich zur Seite, wir machen einen Exklusivvertrag, ja, dass du zurückkommst.
Ja, geil, geil.
Unser Projekt.
Eduardo spielt alle Rollen.
Ja, ja. Genau, genau. Ich kann mir ja diese lustige Brille mit den Augenbrauen und dem Schnurrbärtchen aufsetzen, dann erkennt man
kommt
mich
ja aufs Gleiche hinaus.
Ja. Nee, und du sagst, ey, also irgendwie Musik, ich habe eine große Leidenschaft und ich kenne mich irgendwie aus in der Welt des Spektakels, der Darstellung. Das Musiklabel, ich würde gerne ein Musiklabel gründen. Was für eine Musikrichtung würdest du vertreten? Hättest du gerne Künstler, wenn du jeden unter Vertrag nehmen könntest?
Dann wäre es Day to Remember.
Day to Remember?
Ja. Also ich würde auf jeden Fall nie ein Musiklabel gründen,
warum?
Weil dafür kenne ich mich zu wenig aus. Mhm. Hashtag, wozu braucht man einen Labelcode? brauchte ich ja hier professionelle Unterstützung,
ja,
mit meinem Halbwissen. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen breiter aufgestellt. Also ich komme ja aus der Pop-Richtung. Also das ist der typische Pop, ne? Der Christina Aguilera, Spice Girls, Backstreet Boys Pop.
Alles, was Max Martin produziert hat. Auch gerne mal eine Recherche wert, der Kerl.
Okay. Und ich hatte eine sehr lange Phase in der Screamo-Bla-Hardcore-Richtung mit The Day to Remember, Bring Me the Horizon und wie sie alle heißen.
Ach geil, ja. Die kenne ich auch noch. Bring Me the Horizon, ja.
Da war ich jetzt letztens auf einem Konzert, das ist der Shit. Also,
kannst du empfehlen, ja?
Ich finde es mega.
Ich finde es unfassbar, wie groß sie geworden sind. Ich kann mich nämlich an ein Schlüsselerlebnis erinnern und zwar, das war der Tag, an dem ein guter Klassenkamerad von mir, als wir so alle so 12, 13 waren, mit Slip-on-Vans in die Klasse gekommen ist und wir alle gelacht haben und gesagt haben, Alter, wir hatten noch nie so einen Schuh gesehen. Ne? Wir waren alle noch in unseren G-Unit-Hardcore-Sneakern unterwegs irgendwie und Rollen unten dran und hast du nicht gesehen. Und der kommt mit Slip-on-Vans rein. Das war damals der neueste Shit. Und wir haben uns alle so totgelacht, weil wir gesagt haben, das ist doch kein Schuh. Und er hat gesagt, haltet alle die Fresse, ich trage Slip-on-Vans und ich höre Bring Me The Horizon. Die kommen demnächst in unseren kleinen Ort im fränkischen Nirgendwo, called Schweinfurt. Wir waren so, okay, Bring Me The Horizon, okay, alles klar. Der ein oder andere hatte so ein bisschen Bezug dazu, ich auch. Und dann habe ich nie mehr was von Bring Me The Horizon gehört, weil ich habe mich im Prinzip schon von Anfang an Hip-Hop committed gehabt. So, ne?
Ja.
Ich habe das immer nur von so ein paar guten Freunden von mir mitgekriegt, was so im Hardcore, sagen wir jetzt mal, so abgeht. Ne? Oder Deathcore oder Metalheads dürfen mich jetzt nicht schänden, aber in irgendeiner Core-Richtung so. Ne? Und irgendwie kriege ich dann so vor ein oder zwei Jahren mit, so Bring Me The Horizon haben Milliarden an Platten verkauft und sind dies und das und sind regelmäßig auf einzelnen Alben. Die Jungs, die vor 13 Jahren die Slip-on-Vans bei uns in Schweinfurt in die Klassenzimmer gebracht haben und im Schweinfurter Stadtbahnhof aufgetreten sind,
ja, die sind
das die?
Ja, mega, das sind krass. Die. Ja, ich muss dazu sagen, also Bring Me The Horizon war für mich auch nur ein Name mit einem Song, den man von der Party kennt, wo ich zu abgegangen bin. Das war Bring Me The Horizon für mich. Und ich bin jetzt auf ein Konzert gegangen, weil A Day To Remember, die ich liebe, das ist meine Jugendband, ne? Wahrscheinlich für alle, die Bring Me The Horizon lieben, auch eher eine Mädchenband, ist mir Latte, ich liebe sie, als Vorband da waren. Und deswegen bin ich dahin. Und Bring Me The Horizon, das gleiche bei mir geschafft wie Parkway Drive, ich weiß nicht, ob die euch was sagen, das ist aber auch so eine, die haben eine Show dahin gelegt, der hat eine Vocal Range, der hat da alles abgeliefert, also das war wirklich ein Spektakel. Also das war,
wo war denn das?
In Hamburg.
Ein Kollege von uns war auch da, fällt mir gerade ein.
Ja.
In einer Sporthalle, ne?
Ja, ich weiß gerade den Namen nicht, aber auch riesengroß und ausverkauft.
Oder? Nee, es war sogar in der O2 World, ne?
Nee.
Nee, okay, dann war es doch die Sporthalle.
Das war irgend so eine, genau, aber die war riesengroß und ausverkauft. Ja. Es war wirklich Wahnsinn und ja, mega.
Okay, also auf deinem Label, den Labelcode würden wir dir bereitstellen auf jeden Fall, damit du keine Kopfschmerzen mit
super,
hast.
Super, danke.
Aber du hättest Bring Me The Horizon, du hättest Day To Remember, du hättest... Wir noch als drittes? Wie waren die? Parkway Drive heißen die
Parkway
noch?
Drive, ja.
Wen hätten wir noch in petto? Hätten wir, sagen wir mal, so um mit den Mainstreamigsten Ausläufer zu haben aus der Richtung. Würdest du Youngblood, würdest du Bullet for My Valentine unter Vertrag nehmen? Ja oder nein?
Oh Gott, ich habe Bullet for My Valentine geliebt. Das war mein größter Teenie-Schwarm, der Dude.
Ja.
Ich habe irgendwann mitbekommen, dass der in so eine ganz komische Richtung sich entwickelt hat als
welche?
Mensch.
Ah, okay.
Der ist doch in so eine, ist der nicht in so eine Sekte eingetreten? Ich will keinen Blödsinn erzählen. aber der hat doch dann so Verschwörungstheorie-mäßig, dann mochte ich ihn nicht mehr so gerne. Aber davor war er meine Jugendliebe. Matt Tuck heißt er. Ja. War schon einiges los.
Vielleicht kommt ja eine Kollaboration mit dem Wendler, wer weiß. Ja.
Auf gar keinen fucking Fall. Im Leben nicht, nein. Nein. Nee, ja, also wer wäre da noch dabei?
Hast du eine Girlband oder eine Sängerin?
Ich muss mal meine Person gehen. Ich liebe halt eher männlichen Gesang, okay. Warum auch immer. Nee, oh Gott.
Das ist ja nicht schlimm. Also es war jetzt einfach nur, um vielleicht
Nee, ich mag Paramore noch gerne. Das ist ja eher so Pop-Rock, Muschi-Bubu. Mag ich trotzdem gerne. Ja, so halt eher. Also ich habe tatsächlich immer mal so einen Song, den ich geil finde. Und dann NF, kennt ihr die?
Ja.
Oh, also die feiere ich ja momentan extrem. Die finde ich ultra gut mit dem Angebot, was sie haben. Männlicher Gesang. Kann ich jetzt nicht mit dienen, mit Frauen.
Okay, ja, macht da nichts. Aber das ist schon mal ein ziemlich geiles Label.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr kohärentes Label. Wir müssen natürlich auch zugeben, ne, wir sind im Metal nicht so bewandert. Ich hatte mal so meine Ausläufer in der Pubertät, was ich aber ehrlich gesagt sehr, sehr witzig finde. Wenn ich mal hier und da mit einem Metal-Experten rede, stelle ich fest, dass die ganzen Bands, die ich vor 15 Jahren gehört habe oder im Metal Hammer Magazin gelesen hatte, die sind im Großen und Ganzen eigentlich immer noch genau die gleichen.
Ja, also, das stimmt.
Das Schöne ist, ich kann im Metal immer noch mitsprechen und dabei habe ich seit 15 Jahren kein Metal mehr gehört.
Bands haben das sich alle weiterentwickelt.
Ja, die haben sich alle weiterentwickelt, das ist jetzt der Punkt. Ne? Aber ich habe damals In Flames gehört zum Beispiel, Cloud Connected. Der war dann natürlich auf dem MP3-Player, dem Skipbahn mit dem Pinöpel obendruf. Ne?
Ja.
Da hatte ich dann, was hattet ihr bei den MP3-Playern, bei diesem, okay, Diebo hat damals schon sehr erfolgreich Musik veröffentlicht, den müssen wir da vielleicht rausnehmen, Stolli, auf diesem Pinöpel 128 Megabyte MP3-Player. Was für Songs hattest du da drauf?
Ja, das wird jetzt richtig unangenehm. Also da waren halt so Bands drauf wie Sugarbabes und Natural.
Ja, geil. Sugarbabes war, was war denn der Song damals, 2006? Das war der Aufzugssong da, dieser.
Der Aufzug. Ach so, ja, wo die da alle mit diesen, oh Gott, ich wollte so aufsehen auf der Jugendweihe, wie die eine mit dem Anzug. Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, aber ja.
If you're ready for me, boy, you better push the button. Push the button. Ja, Mann, geil.
Aber es war nicht ihre erste Nummer.
Ja, stimmt. Da waren sie schon ein bisschen.
Da gab es noch andere, viel bessere Nummern.
Ja,
ja, die habe ich geliebt. Natural habe ich so sehr geliebt, dass ich ganze, kennt ihr noch Kassetten von früher, diese Videokassetten?
Ja, klar.
Da waren so Erinnerungen drauf von Kindheitserinnerungen, habe ich überspielt.
Ja.
mit Auftritten von The Dome und so, was es ja früher noch gab.
Geil.
Also Natural war schon so ein Shit für mich und ja so halt, Billy, wie hießen die alle? Ach ja, oh Gott, oh nee. Das kannst du ja gar keinem erzählen. Ganz schlimm.
Ja, also was ich auch keinem erzählen kann, ist, ich glaube, bei diesem Röhren-MP3-Player mit dem Ding oben drauf, war, glaube ich, Neudeutsche Welle von Flair vorinstalliert.
Ja.
Also das hatte, glaube ich, jeder. Also zumindest aus meiner Richtung. Was hatte ich noch? Also hier Neudeutsche Welle hatte ich. Dann den ein oder anderen Eminem-Track ist ja klar. 50 Cent-Track ist ja klar. Max Martin produzierter Track. Also Max Martin, falls sich das selber interessiert, das ist ein schwedischer Produzent, der aber relativ früh in die USA emigriert ist. Und der ist ungelogen seit 1995 im Prinzip bis heute, wobei in den letzten Jahren sein Einfluss ein bisschen abgenommen hat. Um es mal jetzt so plakativ zu formulieren, fast alleine für den kompletten Mainstream-Sound verantwortlich. Wenn du dich mal damit beschäftigst.
Gut, würde ich jetzt machen danach auf jeden Fall.
Du hörst nämlich den Max-Martin-Sound. Also ist dir schon mal aufgefallen, wie austauschbar der Song an sich zwischen Backstreet Boys, Christina Aguilera, Britney Spears. Stell dir mal One More Time oder Baby Oops, I Did It Again von Britney Spears vor. So den Song an sich, ohne Britney jetzt.
Mhm.
Könntest du dir dann nicht vorstellen, dass die Backstreet Boys denn auch irgendwie hätten interpretieren können?
Klar, sicher.
Das sind alles Max-Martin-Nummern. Der hat diesen Sound kreiert, den wir auch alle lieben, den ich auch liebe. Ne? Wenn du auf irgendeine Retro-Party gehst oder so. Wobei, jetzt habe ich mittlerweile auch schon länger keinen Bock mehr, dahin zu gehen. So. Aber für eine Zeit lang fand ich das mal ganz geil, die Songs wieder zu feiern. Und die Nummern wurden eben alle rumgeschoben. So, Britney will denn nicht machen. Okay, dann bekommt diese neue Sängerin jetzt ihre Chance. Und das war dann Pink zum Beispiel. Und die sind alle berühmt geworden. So, ne? Maroon 5 hat er gemacht. Er hat Justin Bieber entdeckt. Der hat Katy Perry entdeckt. Also der hat dann auch so eine Art Transition im Sound gemacht. Und sagen wir mal, von 95 bis Mitte 2000er hat er diesen Backstreet Boys Sound gefahren, so, wenn man sich das mal anhört und mal recherchiert, welche Singles der gemacht hat, da war teilweise für die Hälfte der kompletten Nummer Einsen im Jahr verantwortlich in den Charts. Also das ist ein unglaublicher Illuminat der Musik, wenn man so möchte, ja. Und dann hat er eben diese Transition gemacht zu einem Synthesizer-basierteren Sound mit Katy Perry, mit Justin Bieber und so weiter und so fort. Und hat da auch noch entscheidend Jahre mitgeprägt. Und dann, ich glaube, ab 2014, 15 hat er dann so langsam keinen Bock mehr und hat hier und da mal so ein bisschen mitproduziert und so. Und natürlich ein paar Nummer Einsen eingefahren, aber hat sich dann immer mehr zurückgezogen. Aber ja, Max Martin, um es mal kurz zu machen, ist seit 95 fast durchgängig dafür verantwortlich, was wir alle gefeiert haben. Es ist echt unglaublich, dieser Mensch. Und sehr, sehr unsichtbar in der Öffentlichkeit.
Mhm. Total, ich habe davon noch nie gehört.
Es gibt nur ein Interview so richtig von ihm. Und das ist kein Interview, sondern das ist eine Dankesrede, wo er sich den Polarpreis abholt. Das ist so ein schwedischer Musikpreis. Er ist ja Schwede. Und sich dann bedankt und so ein bisschen über sich redet. So. Und ansonsten hält er sich aber unglaublich zurück. Es gibt aber sehr, sehr viel Sekundarliteratur, die versuchen, Max Martin zu analysieren, was seinen Sound so ausmacht. Und es gibt so gewisse Mystifizierungen, dass er nach so einer Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden arbeitet und alle 7 Sekunden sich der Song dann entscheidend ändert, sodass man irgendwie dabei bleibt und so weiter und so fort. Also das muss man erstmal analysieren im Detail, ob das jetzt irgendwie nicht einfach größer und gewollt ist oder analysiert ist, als es tatsächlich ist. Fakt ist aber natürlich, dass Max Martin genial ist. Das mal so viel dazu.
Er ist quasi das Spotify unter den Musikproduzenten.
Genau, richtig, richtig. Also Max Martin ist für alles verantwortlich, was so richtig rausgekommen ist in den letzten 25 Jahren. Unglaublich.
Stolli, was liegt als nächstes an?
Bei mir? Mhm. Heute? Oder für immer?
Du darfst meine Frage ganz frei interpretieren.
Heute werde ich mal dezent nach Hause mit meinem Hund nochmal in den Wald, glaube ich, und einfach dieses Wochenende ausklingen lassen. Ansonsten liegt unser Fokus jetzt erstmal darauf, Berlin Tag und Nacht weiter in die richtige Richtung zu schieben.
Richtig weiter, bedeutet?
Naja, weiter nach vorne, ne? Also weiter in die Richtung Soap, ne? Mhm. Also noch weiter weg von dem, wo wir angefangen haben. Wir diskutieren hier gerade über viele Sachen, die ich jetzt hier nicht sagen kann, aber um uns noch eine Stufe höher zu schieben, wir wollen immer weiter. Ne, weiter besser werden, wir wollen professioneller werden, wir wollen mehr Leute erreichen, wir wollen unser Standing verbessern, wir wollen unseren Blick, also den Blick der Leute wieder auf uns richten und daran arbeiten wir und werden nicht müde. Mhm. Und das liegt jetzt erstmal an in den nächsten Staffeln, die auf jeden Fall kommen werden, da glaube ich sehr fest dran, weiter in diese Richtung zu arbeiten.
Wie lange hast du Planungssicherheit?
Ja, in dieser Branche ja eigentlich nie. Immer, ach, okay, wir werden immer krass für eine Staffel gekauft, also für ein Jahr. Mhm. Das heißt natürlich nichts, ne? Also wenn zwischendurch das so schlecht läuft, dass das Projekt abgesetzt wird, dann passiert es halt zwischendurch. Planungssicherheit hat man in diesem Job nicht.
Okay.
Nie. Aber ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass wir nochmal mindestens die nächsten 10 Jahre Planungssicherheit haben werden mit diesem Projekt.
Ich glaube sehr fest an uns. Und du wirst aufgrund dieses Podcasts natürlich unheimlich viele Einsendungen für grobe Castings bekommen.
Brauche ich nicht, der Eduardo kommt ja zurück.
Ja. Ja. Aber genau, also es war sehr schön, mal hinter die Kulissen zu blicken oder beziehungsweise zu hören, hinter die Kulissen zu hören. Und ich finde, das gibt so viele Ansätze, dass wir dich vielleicht irgendwie in ein paar Monaten nochmal einladen sollten. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über dich als Person reden und was du so sonst noch im TV-Bereich gemacht hast oder vielleicht noch machen könntest. Aber so war es ein sehr spannender Talk. Und hast du noch was zu sagen, Eduardo?
Nee, Stolli, du bist einfach total klasse, wirklich. Also, das ist das Einzige. Ich bin, also, das ist eben auch das Interessante. Hinter den Kulissen gibt es natürlich viel Sympathien und du merkst einfach, es steht und fällt mit den Leuten, die ein gewisses Projekt und Programm machen. Und ich glaube, ich hätte nie so viel Spaß am Set gehabt mit Berlin Tag und Nacht. Wärst du und wären alle deine Kollegen nicht so coole, positive, freundliche Leute gewesen, so, dann hätte ich wahrscheinlich nie so eine schöne Experience mitgenommen, an die ich mich immer erinnern werde. Also von daher, vielen Dank. Es ist einfach wunderschön, dass du das machst, wirklich. Du hast mir da einen Moment geschenkt. Darum geht's ja im Leben, ne?
Ja, vielen lieben Dank. Ich war sehr gerne hier. Ich fand es auch schön, dass du bei uns warst, ehrlich gesagt. Das hat uns sehr viel Freude und Expertise gebracht und das war ein super, extrem gutes Miteinander. Das hat man ja auch nicht immer, dass man so locker und lustig miteinander sprechen kann und ehrlich und direkt. Das war richtig schön. Und ich komme super gerne wieder, wenn ihr einen Deal habt mit eurem Wasserhersteller. Wie heißt der noch gleich?
Spreequell.
Und Birkenstock, ne? Ja. Nur wenn ich hier mit kostenlosen Birkenstocks rausgehen kann.
Wir geben uns Mühe.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke, Stolli.
Diebo. Na? Bist du noch da?
Ja, ich habe dem Podcast sehr interessiert zugehört. Ich muss sagen, wir verbessern uns von Folge zu Folge. Wir haben einen sehr guten Redeflow. Die Stolli ist natürlich auch super unterhaltsam. Aber du hast sicherlich irgendwas anderes auf dem Herzen.
Nee, ich wollte dich eigentlich nur aufrufen, weil mir selber eigentlich nichts mehr eingefallen ist. Ich fand's sehr, sehr geil. Ich fand's wahnsinnig spannend. Stolli ist auch auf jeden Fall ein Schatz vor und hinter Mikrofon. Ich bin richtig froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir den Podcast hier gemacht haben. Ja, hat richtig Spaß gemacht.
Ja, also was mich mal interessieren würde, ist, wir kriegen ja relativ wenig Feedback von den Leuten. Vielleicht folgen die uns einfach mal auf Instagram. @eckfunkpodcast ist das, wie heißt das, das Handle auf Instagram. Und es kann sein. Also Eduardo ist wirklich niemand, ich kenne niemanden, der so into Social Media ist wie Eduardo.
Ja, ich hasse es. Ich verabscheue es.
Da würde ich mich mal freuen, wenn die Leute einfach mal ein bisschen exzessiver, auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht so viele Follower haben und die meisten mir auf meinem Account folgen und dir auf deinem Account und da vielleicht sich dann ein bisschen dazu äußern, aber bündelt es doch gerne mal und schreibt einfach mal, was er geil findet, was er scheiße findet. Ich glaube, ich poste demnächst mal, also vielleicht im Rahmen dieser Folge, wenn die online geht, da irgendwie die Möglichkeit, mal Feedback zu hinterlassen. Dann können wir vielleicht das eine oder andere noch besser machen. Wenn wir es noch besser machen, dann haben wir vielleicht gar nichts mehr zwischen die Folgen rein zu punchen und können uns unseren Senf sparen. Oder wir erzählen dann Dinge, die gar nichts mehr mit der Folge zu tun haben, einfach nur, damit wir weiter diesen Termin hier wahrnehmen, wo wir uns dann nachträglich unsere eigene Folge anhören und was Leckeres vom Bäcker holen und ein bisschen rumsitzen und mal einen Tag in einer Woche für 1-2 Stunden keinen Stress haben.
Ja, mega gut. Genau, folgt Diebo auf Instagram. Bei ihm kriegt ihr immer die freshesten News. Tiere, Pflanzen, Politik und Mobilität, Gesundheit, Ernährung, Sport und allerlei Lustiges. Wer mir folgt, dem kann ich garantieren, dass ich definitiv nicht ein weiterer Account sein wird, der euch zuspammen wird, sondern jeder, der mir folgt, kriegt die Garantie, von mir absolute Funkstille zu haben. Also ich bin der...
Das ist wie beim Mobilfunkanbieter, man kriegt dann alle 24 Monate eine Erinnerung, dass der, genau, dass der Vertrag sich wieder verlängert hat und man doch nicht einen günstigeren Tarif gerutscht ist.
So, genau, also von mir, folgt mir, denn von mir werdet ihr nicht zugelabert. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn euch der Podcast gefallen hat.
Und wie heißt die Instagram-Seite von Eckfunk? Wie heißt die?
Eckfunk Podcast.
Ja, okay, gut, hast du aufgepasst.
Ja. Und gebt uns bitte 5 Sterne hier auf den Podcast, auch wenn er euch nicht so gefallen hat. Uns ist die Bewertung wichtiger.
Nee, Moment mal. Also natürlich hat das ja jedem gefallen, deshalb gibt uns jeder ganz selbstverständlich 5 Sterne.
Ganz genau.
Und man muss uns auch folgen und man muss es abonnieren und man muss das weiterempfehlen.
Ja.
Das ist für die Algorithmen wichtig.
Genau. Algo, Algo. Jucker
aus Algarien.
Tschüss.
Ich bin richtig entspannt aus dem Urlaub zurückgekommen. In der WG war auch wieder alles friedlich, super entspannt. Ich komme rein. Ich fand es richtig cool, dass sich Matze entschuldigt hat. Der hat mir noch eine richtig schöne Grußkarte geschrieben. Nur, der hat mir da irgendwie noch so eine Packung Morcherie gekauft. Ich meine, mag das überhaupt irgendjemand?